Shorts.
Strandpunkte mit Julius Brink.
Sind wir dran?
Läuft Prost. Hier, komm hier, Prost.
Prost, Jungs.
Ein Gläschen.
Stoß. Auf wen stoßen wir jetzt eigentlich an? Stoßen wir an auf Sandra Ettlinger und Chantal Laboureur oder auf Julius Thole und Clemens Wickler? Oder stoßen wir darauf an, dass wir ja eigentlich dafür, dass wir ganz besondere Zeiten erleben, doch echt große, sehr, sehr positive deutsche Meisterschaften erleben durften, oder?
Also erstmal stoßen wir darauf an, dass uns der Strom gezogen wurde und wir jetzt hier nochmal produzieren, nach 40 Minuten, die wir schon hatten.
Das ist wirklich ein Dilemma. Dieser ja. Honk, den, du kannst den doch tatsächlich irgendwie des Platzes verweisen. Wir waren 45 Minuten da, haben den Podcast ohne Alkohol aufgezeichnet. Ja, es war kalt, es war Timmendorf, es gab einen Regenbogen,
wir
es war wunderschön.
Oben auf der Dachterrasse quasi, auf
und
den Container.
Und dann zieht der Honk einfach da den Stecker.
Ja, vor allen Dingen hatten wir zum ersten Mal wirklich die Idee, komm, wir zeichnen mal eine Podcast-Folge ohne Alkohol auf. Aber auch da wurde uns wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, also um euch nochmal mit ins Boot zu holen, wir saßen auf den beiden Containern direkt in der Amann-Hager-Arena bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand und es wurde gerade schon abgebaut. Wir hatten noch eine Kabeltrommel offen und haben die verlegt und ja, dann ging das 40 Minuten gut und wir hatten eigentlich so das Gefühl, das könnte eine ganz gute Folge werden, war auch, glaube ich, bis dahin. Und dann
die Kollegen von der Comdirect sitzen da hinten, da müssen wir einmal winken.
Okay, ja, hallo. Stolperte jemand übers Kabel und dann war der ganze Bums, wie man so schön sagt, aus und dann ging gar nichts mehr. Das Pfeil war kaputt und wir auch sowieso, übrigens rein körperlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir sind ja alle Leute, die auch regelmäßig und gerne immer noch Sport machen.
Naja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, immer nach Timmendorf fühle ich mich körperlich so mies wie sonst nie im Jahr, also nicht mal am Neujahrsmorgen.
Ja, definitiv. Sind einfach lange Tage. Ne? Man von morgens bis abends trifft man Leute, die man kennt, man redet viel, man ist die ganze Zeit on quasi. Also so 4 Tage.
Ja, ich bin auch ziemlich durch. Immer nach Timmendorf als Spieler, pass auf, Ekelfaktor, ich hatte immer Herpes.
Wirklich?
Ja.
Bist du so ein Herpes, so ein Stressherpes?
Ich bin so ein Stressherpes, beziehungsweise Herpes kriegst du ja immer dann, wenn dein Immunsystem im Keller ist. Und Timmendorf war ja immer am Ende einer langen Saison. Und bei mir war so Montag, Dienstag meistens trainingsfrei. Oftmals haben wir Timmendorf ja auch erfolgreich gestanden. Da gab es immer Herpes. Also in Timmendorf Herpes in dem
Sinne. Aber das ist eine schöne Geschichte.
Schöner Einstieg, ne?
Ja. Ja.
Nee, aber Timmendorf ist tatsächlich, ich bin nach Timmendorf immer so ein bisschen
hier
emotional.
Wir nehmen uns angestoßen.
Ja,
Sport 1 Crew.
Ich bin emotional.
Die bechert wieder.
Du hörst dir gar nicht mehr zu. Wie merkst du das?
Konzentrier dich doch.
Ich versuche hier mal einen schönen Podcast
zu machen. Ich öffne meinen Seelen, dem sagt, dass ich emotional angetitscht bin nach Timmendorf.
Und dich interessiert das gar nicht.
Letztendlich der Einstieg in den Herbst. Wir sind dann ja oben da, Ostsee, gutes Wetter, schlechtes Wetter. Wir haben so ein bisschen dieses Usselswetter, kalt, du bist nass, die Saison ist zu Ende. Deutsche Tour geht natürlich mit den deutschen Meisterschaften irgendwo zu Ende. Und meistens gehen auch Beziehungen zu Ende.
Absolut,
beziehungsweise oftmals trennen sich Teams, neue bilden sich. Und jetzt auch beruflich, ich weiß ja nicht, ob ich die ganzen netten Kollegen und Vögel und bunten Typen, die ich dieses Jahr kennen und schätzen gelernt habe, mit denen man dann ja viel verbringt. Also ich glaube, mit Dirk Berscheid habe ich tatsächlich mehr gesprochen als mit meinem 5-jährigen Sohn. Und das ist ja tragisch.
Fragt sich bloß für wen, ne?
Ja,
vielleicht können wir ja diese Situation hier nochmal auflösen. Also vielleicht auch nochmal einen lieben Gruß in die Kamera zum einen. Und zwar sind wir wieder bei Instagram TV, bei Shorts-Podcast. Und
wir sind bei Till Schweiger zu Hause. Wir sitzen bei Till Schweiger in der Küche.
Ich sitze das 4. Mal hier zum Essen, aber es ist auch wirklich lecker. Insofern 4 Abende hier verbracht.
Ja, und warum habt ihr mich jetzt noch nicht auf meine Tatortgeschichte angesprochen?
Das Problem ist, David, wir haben eine andere Tagesgage als du. Wir können uns das nicht leisten.
Ich durfte hier für die Zukunft vorsorgen, habe strategische Gespräche geführt.
Geil, da kommt großes Essen.
Ja, Essen. Okay. Können wir eigentlich?
Ich wollte auch mal ganz kurz sagen, also wir haben hier diese lange Tafel, sitzen aber trotzdem immer noch auf Abstand, aber vielleicht könnt ihr euch auch noch mal kurz bemerkbar machen. Also Dirk Berscheid ist noch mit dabei, eigentlich die ganze Sport1-Redaktion, Kathi ist dabei, Jana ist dabei, Lenkes ist dabei. Macht euch noch mal kurz bemerkbar, entweder mit einem Buhn oder Applaus, das könnt ihr euch mittlerweile auch aussuchen.
Ja.
Gar nichts.
Ja. 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 Ich sehe schon den mahnenden Blick von Lenkes. Jetzt ist aber ganz interessant, sonst höre ich die ja nur. Kürzer, kürzer. Das Beste war dieses Wochenende, dass Lenkes, also der Leiter der Sendung, irgendwann hörte ich ihn auf dem Ohr, das war jetzt scheiße. Und ich dachte so, oh fuck, was hast du gemacht? Ich fand die Frage, ich stelle ja ab und zu doofe Fragen, aber die Frage fand ich jetzt gar nicht so blöd. Aber es war tatsächlich irgendwie auf eine Slow-Mo, die nicht abfuhr oder so.
Ach so, okay.
Aber ich habe danach auch nichts mehr von ihm gehört. Irgendwie eine halbe Stunde später war er wieder
abgereist.
Hat er wieder mit mir gesprochen.
Hier ist der Wein, ist sehr lecker. Was hast du dir ausgesucht?
Murati, da habe ich die letzten Tage schon so ein bisschen mit geliebäugelt. Rotwein, ich finde, das ist auch so ein Moment. In Ab Timmendorf kann man wieder Rotwein trinken.
Stimmt, die Weißweinzeit und Aperolzeit ist vorbei.
Ja. Wir haben hier an dieser langen Tafel, an der wir sitzen, auch tatsächlich schon Vorspeisen bestellt. Wir sind tatsächlich in diesem besagten Til Schweiger Restaurant oder in diesem Hotel und haben vor uns, du hast als Vorspeise Bolognese genommen, Julius. Du hast einen Salat, David, und ich habe auch so einen kleinen Salat hier stehen. Es gibt tatsächlich leckeren Rotwein und vor allen Dingen ja den Anlass, über den wir reden möchten. Und zwar, wir möchten über die neuen deutschen Meisterinnen, über den neuen deutschen Meister sprechen und über Beachvolleyball, das endlich wieder vor Zuschauern zelebriert werden konnte. Und ich muss wirklich sagen, mit dem Blick in den Rückspiegel, Chapeau, Chapeau, das hat so viel Spaß gemacht, auch mit den Leuten, weil man natürlich hätte sagen können, ja, normalerweise sind hier 6.500 Leute und machen eine Riesenstimmung und normalerweise gibt es hier Zuschauerspiele und X, Y, Z und so zu gewinnen. Aber die Leute haben die Situation so dermaßen gut angenommen, dass das einfach mal wieder ein Ausdruck dessen war, wie positiv dieser Sport ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so ein bisschen baff und denke mir so, wow, echt cool, hätte ich mir noch schwieriger vorgestellt. Obwohl es natürlich anders war, auch in dieses Stadion zu sprechen, so, ja, wer ist jetzt für Tole Wickler? Und dann...
Aber es war ja schon echt okay. Ne?
Ja, ich meine,
ihr habt richtig Radau gemacht. Ihr habt ja auch klar.
Ihr habt vorhin eigentlich so Alarm gemacht, als wenn es 6.000 gewesen wäre. Besser aufgedreht und alles. Also ich glaube, die Beschwerden, die ja immer aus dem Maritim kommen, es ist ja auch hier in Timmendorf, ist ja ein bisschen morbid hier. Ne? Also du kriegst ja teilweise morgens früh, gab es ja immer Beschwerden. Ne? Du durftest ja sonntags, ne? Feiertag, darfst du nicht die Bässe auf Vollalarm aufdrehen, ja, weil die Täubchen im Maritimen auf der Dachterrasse noch frühstücken wollen. Ganz und genau. Dann hast du das erste, man denkt ja immer, ah, das erste Halbfinale, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, dann vielleicht fürs Finale, aber du hattest immer eine Totenstimmung, das war immer Horror, weil ihr nicht, ihr habt doch dann so gesprochen wie beim Gottesdienst. Mhm. Ja, also... Interessant, ja.
Absolut, aber man muss natürlich auch sagen, bei unserem DJ Norman ist es auch so.
Der hält sich nicht dran.
Nein, natürlich, er hält sich einem gar nicht. So, also bei dem ist es vor allen Dingen so, du sagst so, okay, wir machen mal so einen Käfig auf, in dem so ein Schwarm Bienen ist und in der Hoffnung, dass nur zwei rauskommen. So, ne? Und natürlich, also wenn du den von alleine lässt, dann ist es klar, dann explodiert er. Und entsprechend, glaube ich, war das vom Entertainment so, als wären halt 6.500 da gewesen.
Aber ich glaube, auch für die Sportler war es halt wirklich gut, dass da mal wieder so dieser Resonanzboden war. Ne?
Also ja.
Ich meine, das hatten wir ja schon in Düsseldorf und Hamburg besprochen. Klar, irgendwie gute Weltklasse-Aktion und irgendwie, ja, passiert gar nichts. Ne? So, das ist, haben sich schon viele mit schwer getan. Und womit sie sich auch schwer getan haben im Vorfeld, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das ist eigentlich mal so dieses Familienfest, wie man das kannte. Ne? Alle Mutter, Tante, Opa, Oma, sonst was.
Beim Beachvolleyball, die machen ja echt immer Familienfeiern. Ne? Dann weißt du wieder,
klar, verstehe ich auch.
Und Papa Tole aussieht, der ist mehr im TV als alle anderen gewesen. Der lange Kerl da, ständiges Bild.
Wir hatten da die Regie gemacht, na egal. Auf jeden Fall. Ja, da gab es schon irgendwie auch so ein bisschen... Ja, haben wir noch ein bisschen Zunder gekriegt im Vorfeld, ne? Wir müssen in einem Hotel schlafen, muss das wirklich so streng sein mit dem Corona? Das
ist wirklich interessant, was Spieler dann
ja, du kannst wollen, dir ne? nicht vorstellen, wie viele Anrufe ich kriege. Also ich habe, glaube ich, eigentlich mit jedem Spieler einmal einzeln telefoniert. Also jeder hat eine Story, warum man jetzt das doch anders machen müsste.
Ja.
Wir sind da relativ konsequent geblieben, weil wir
sind
gesagt haben...
Sind das schon die Themen, pass auf David, meine Schwiegermutter, ich hasse die eigentlich wie die Pest, aber die will auch
mit. Ja gut, es fängt an damit, dass Kira Walkenhorst ihre Kinder ins Bett bringt. Will und drei Kinder parallel ins Bett zu bringen, ist nicht so leicht.
Und Norman macht Musik im Hintergrund. Ja,
genau. Aber hat die Kinder dabei gehabt?
Ja, klar, die waren in Timmendorf, also gar keine Frage. Also, und da kriegst du, da wirst du natürlich tendenziell weich und sagst, ja, denken wir nochmal drüber nach, aber wenn du irgendwo anfängst, ist halt schwierig. So, und das hat dann ein bisschen gedauert, dann waren die eingegroovt. Ich glaube, dann war es auch wirklich, dass sie sich alle dran gehalten haben, zumindest wissen wir nicht von irgendwelchen Verstößen. Insofern ist ja auch alles gut. Ja, und auch drumherum, so Zuschauer, ich meine, das ist natürlich, das Volleyballpublikum ist da auch dankbar, ne? Also alle waren diszipliniert, haben sich ordentlich angestellt, also ich glaube, das war echt...
Akademischer Sport, was hast du erwartet?
Nein, aber trotzdem, also alle waren
irgendwie dankbar. Die haben immer noch so mit dem Zollstock den Abend danach gemessen. So.
Das habe ich
angezeigt.
Habe ich Mittwoch gemacht mit dem Zollstock.
Auf einen Meter.
Zollstock am Kopf, 1,50 Und es waren so 1,60. Die Plätze sahen ja aus, als wenn die 3 Meter auseinander wären.
Ne?
Das waren 1,60. Also es war genau irgendwie. Aber also nochmal ein letztes Wort. Es waren alle dankbar, dass es das wieder so gab. Und das war einfach schön zu merken.
Ja, aber das hat man, finde ich, in Düsseldorf und auch in Hamburg schon erlebt. Unsere Sportart ohne Zuschauer und vor allem auch ohne die Moderation. Fabi, das ist definitiv kein Lob, das ist einfach nur eine Ansprache.
Das darfst du nicht falsch verstehen, das ist
kein Lob. Grundsätzlich die Ansprache an Moderation im Allgemeinen und auch die Musik, das gehört dazu. Ich meine, wir haben da ja auch, wenn du mal im olympischen Sinne schaust, wir haben da Standards gesetzt. Die kopieren uns ja. Wenn du bei Olympia in andere Sportarten reinschaust, die suchen unsere Spots. Also da sind wir schon Vorreiter. Und wenn du uns das nimmst, dann ist Beachvolleyball einfach ein Stück weit trist. Ne? Ich meine, wir haben da lange immer drüber nach, uns lächerlich auch gemacht über diese deutschen Klatschpappen. Und die waren natürlich alle wieder da. Morgens Schlange stehen für Regencapes mit dem Techniker-Logo. Da ist ja der Deutsche. Da ist ja skrupellos.
Der bringt ja die Giveaways-Tasche schon mit. Ne?
Sollen wir noch 3 hartgekochte? Nee, ich muss los. Ich muss das Techniker-Regen.
Ja, aber also, das haben wir tatsächlich versucht dieses Jahr. Wir haben nicht vor 10 Uhr angefangen, weil der Deutsche frühstückt ja bis 10 Uhr. Ne? Also
ehrlich?
Um 9 Uhr, 9.30 Uhr, Timdorf ist noch ein bisschen anders, aber per se. Das Stadion ist leer bis 10 Uhr, ne? Also vorher kannst du eigentlich nicht anfangen.
Ich fand, vielleicht kriegen wir jetzt endlich so nach 11 Minuten auch mal den Loop zum Sportling. Ich fand das Allergeilste, diese maritimen Bunker da, ne? Also du kommst ja irgendwie dann so mit einer Einflugschneise hier rein. Ich weiß nicht, wie ihr hergekommen seid. Ich bin natürlich mit dem Helikopter, aber.
Ja, absolut.
So, dann sind da diese 2 Trümmer, ne? Also auch so Sünden der Architektur. Wir Deutschen schaffen das, unsere Küste hier auch mit so 2 so Trümmern niederzustrecken. Ja, Brutalismus.
Guck mal, wir haben hier einen schönen Ostseestrand. Da müssen wir doch unbedingt mal so ein großes Hotel davor setzen, damit man den nicht sieht.
Alle finden das toll. Ne? Also für uns Spieler ist es auch geil.
Ist ja auch toll. Ja,
ist letztendlich auch geil, weil du teilweise jetzt ja Center Court Blick. Ne? Also war schon klar, Jonas Reckermann war da immer so ein König drin. Irgendwann hat er Anfang der Saison, der arrogante Hund, schon im Mai sein Zimmer für Timmendorf reserviert mit Seeblick natürlich. Hätte gerne das Eckzimmer. Das war nicht nur Seeblick, sondern Eckzimmer wolltest du als Beachvolleyballer haben. Ah, der feine Herr. Ja. Und gerne auch bis Montag. Warum denn bis Montag? Ja, ich weiß doch, dass ich das Finale spiele. Aber gut, das
ist kann ich auch eine kleine Anekdote noch.
Was ist denn? Anekdote? Ich bin gerade bei Julius Tode. Das ist die Anekdote, darauf will ich hinaus.
Achso, okay,
die Story, weißt du, wie das bei denen gelaufen ist mit den Zimmern? Er hat als einziger keinen Seeblick bekommen. Okay. Der Trottel guckt in den Stadtkern rein. Alle, oh geil, guck mal, die Möwe, die landet da. Seebrücke ist ja gar keiner da. Oh, wie schön, Regenbogen und
Tode. Obwohl man natürlich bei Julius Tode.
Ja, der hat ja auch keinen deutschen Meistertitel. Der kriegt natürlich keinen, also doch einen hat er. Aber
der ist so clever. Das ist so ein cleverer Typ. Der wird ein geiler Jurist. Aber so diese Bauernschleue, die hat er noch nicht im Mai anzurufen. Ich weiß, es ist Corona. Ich weiß auch nicht, ob die Deutschen Meister schon stattfinden, aber ich hätte gerne Eckzimmer Maritim.
Das ist ganz, ganz wichtig. Obwohl der so groß ist, der muss ja nur auf seinem Balkon rausgehen und kann dann trotzdem über das Hotel hinweg wiederum doch noch zur Ostsee rüber gucken. Also das wie stimmt. So eine Giraffe. Also
von daher. Aber ich kann da noch einen draufsetzen. Warum? Er hatte nicht nur ein Zimmer sozusagen nicht zum Wasser. Er hat mich dann angerufen und gesagt, wir haben Finale, wir würden gerne noch irgendwie bis zum Finale drinbleiben. Und
ja, nee, der muss dann nicht sonntags raus, oder?
Also doch, ist ausgebucht. Ehrlich? Dieses Jahr war das so, ja.
Aber was normalerweise haben wir doch Zimmer dann für die Finale.
Für die Finale, ja genau, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen
anders.
Ne? War ausgebucht. Okay. Das musst du jetzt auch mal glauben.
Ich glaub's nicht. Und wie ist das?
Naja, und dann hat er mich angerufen, wir würden gerne noch drinbleiben, kannst du da noch irgendwie was machen oder sonst was. Ich hatte dann schon ihm hier mein Zimmer in Barefoot irgendwie angeboten, aber... Ja, ich bin dann zur Rezeption gegangen und habe gesagt, können die Jungs noch irgendwie ein bisschen bleiben? Wie lange denn? Ja, bis 14.15 Uhr vor dem Finale, 15.30 Uhr, ne? So, ne? Ja, okay, mal gucken. Ja, nee, also wir kriegen da einen Gast, der ist seit 30 Jahren in dem Zimmer. Muss das kriegen?
In dem Zimmer mit Stadtblick oder was? Ich hätte das unbedingt.
Dann gibt's Ärger. Der muss da raus. Also 14.50 Uhr ist das allerletzte.
So, genau, der hat gesagt, ich hab 25 Jahre Pech gehabt. Da musste ich immer auf das Wasser gucken. Seitdem bin ich immer hinten mit Stadtblick da.
Das ist stumpf. Ich frage Julius Tode nach Zimmernummer und morgen früh um 6 gehe ich da klopfen. Einfach mal so, um den zu ärgern.
Ja, der ist ja raus. Der ist ja, genau.
Apropos in diesem Hotel, Hotel Bunker gab es übrigens in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag auch ein Eckzimmer, wie wir gelernt haben. Und zwar eine Spielerin, die so ähnlich klingt wie Eckzimmer, ohne Eck. Die hat da sozusagen den Ausrichter gespielt. Und zwar, und jetzt können wir vielleicht den Bogen schlagen zum Sportlichen.
Kannst du mir eine Gabel geben?
Gab es da die inoffizielle, offizielle Meisterfeier für die deutschen Damen, die sich am Ende durchgesetzt haben.
Im Interview haben die gesagt, die haben überhaupt nicht gefeiert.
Ja.
Das war wieder so eine typische Beachvolleyballer-Antwort.
Na, ja. Ich weiß sogar ganz genau, und zwar von Max Behlen, der ja übrigens, schönen Dank nochmal, du hast das Surfbrecher mitgebracht aus Düsseldorf. Übrigens, das ist für mich so Kopfkino. Weißt du, der kauft sich bei eBay Kleinanzeigen ein Surfbrett, Max Behlen.
Total kranke Geschichte.
Und ruft dich dann an und sagt...
Nee, der hat per Instagram.
Oder per Insta, hier. Kannst du mir das bitte mitbringen? Aber ich stelle mir dann auch so die Situation vor. Dann verkauft jemand sein Surfbrett an Max Behlen und sagt er so, ein Kumpel holt das ab. Und dann fährt offenbar?
Nein, das lief noch anders. Der hat das irgendwo liefern lassen zu einem Kumpel von ihm. Und zu diesem Kumpel bin ich hingefahren.
Okay.
Und von da aus, das ist in Düsseldorf, und von da aus habe ich noch 8 Stunden hier hoch nach Timmendorf gebraucht.
Okay, ich hatte nämlich so gerade so dieses Bild im Kopf, dass irgendjemand sagt, so, ich verkaufe mein Surfbrett und auf einmal kommt Julius Brink in so einem Feuerwehrauto vorbeigefahren und holt das ab und fährt das nach Kiel. Skurrile Situation. Okay, wollen wir über die deutsche Meisterin sprechen? Ich weiß noch, unsere Tipps waren auf jeden Fall ganz anders. Ich habe gesagt, Behrens Thema.
Experten hier am Tisch, auf jeden Fall.
Ich weiß noch, wie du im Halbfinale grinsend zu mir ankamst. So, hast du gesehen? Behrens Thema sind im Halbfinale. Vielleicht gewinnen die, vielleicht ist mein Tipp sogar richtig. Und so, warte ab. Wobei,
da war ich schon raus.
Die hatten gutes Turnier. Ich fand, die haben sehr, sehr gut gespielt.
Absolut. Und
hat keiner auf Chantal und Sandra getippt?
Nee. David hatte gesagt Borger Sude und du hattest gesagt Laura und Maggie.
Ja, das sage ich immer, weil ich habe keine Ahnung.
Weil du die magst, muss ich sagen.
Na, mir wurde auch vorgeworfen, ich bin parteiisch.
Echt jetzt?
Ja, ich bin, aber
hab ich auch gehört.
Team intern. Ich bin pro Laura und anti Maggie. Andere haben mir dann wieder geschrieben, ich wäre pro Maggie und anti Laura. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Wir können ja gleich nochmal über Laura und Maggie sprechen, aber vielleicht nochmal über diese, vor allen Dingen ja in den letzten 12 Monaten, Entwicklung dieses Teams. Da wissen wir, dass Chantal ja abgemeldet war mit einer Verletzung, die musste sogar operiert werden. Und dann, finde ich, kann man auch sagen, die Spielerin, die vor allen Dingen gerade vorne am Block den größten Sprung oder den höchsten Sprung vielleicht ja auch gemacht hat in den letzten Jahren, um im Bilde zu bleiben, ist Sandra Ittlinger, die sich jetzt gekrönt hat, dann auch mit ihrem ersten deutschen Meistertitel, oder? Also diese Konstellation war, wie man so schön sagt, auf dem Punkt fit und auf dem Punkt da, oder?
Ja, also hab gerade hier ein bisschen Bolognese im Mund, tut mir leid. Also bin beeindruckt, weil in dem Element Block hat sie sich wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Ist natürlich körperlich irgendwann ein Stück weit beschränkt, weil sie das natürlich aus Athletik macht. Sie hat dann natürlich körperlich jetzt nicht die Möglichkeiten. Deshalb bin ich sehr gespannt, wo vielleicht dann auch der Weg hinführt. Also sie versuchen ja, und da hat Corona ja einiges bewirkt, diesen Zug auf die Olympischen Spiele noch zu erwischen.
Mhm.
Also für sie ist die Corona-Pandemie zusammen mit der Partnerin Chantal dann eigentlich was Positives, weil sie bekommen Zeit, die sie tatsächlich aus der Reha deutlich brauchen. Aber ich bin auch gespannt, wo ihre persönliche Reise dann hingeht. Also diese Umschulungsideen, sie zu einer Abwehrspielerin zu machen, bin ich sehr gespannt.
Ich weiß, wie deren Cheat Day unter anderem aussah. Die sind gestern hier durch die Einkaufsstraße von Timmendorf flaniert und haben ein Eis gegessen. Verrückt, also da weiß man auch, wie sah euer Cheat Day früher nach Erfolgen aus? Okay, wir wissen, der Porsche war so ein Cheat Day zum Beispiel.
Und ansonsten. Es gab hier in Timmendorf immer so einen Pommes-Currywurst-Laden.
Ja, die gibt es immer noch. Immer. P und C, ne?
P und C, genau. Ja. So, und das war immer mein Gang. Sonntags, abends.
Ja?
Ja.
Schon. Also da muss irgendwas Dreckiges.
Da muss was passieren.
Also, anfangs, klar, Currywurst, Pommes und so, wobei ich habe das auch während der Zeit immer mal wieder mir gegeben. Also so ein bisschen wie Julius Trulers gesagt hat, an guten und an schlechten Tagen trinke ich mal ein Glas Bier. So. Okay. Nee, ab und zu komme ich von diesem Junkfood dann eben nicht weg. Aber wir haben oft hier in Niendorf ein sehr, sehr schönes Restaurant, Fischkiste, da haben wir da so ein bisschen diesen Ausklang der Saison gehabt, weil das letztendlich auch immer wirklich so eine Zäsur. Es geht dann vielleicht noch in 2, 3 internationale Turniere rein unter normalen Bedingungen. Jetzt ist die Saison natürlich auch noch nicht beendet. Wir haben die Europameisterschaft noch. Viele Teams sprechen auch von der Thematik, dass sie, oder nicht Thematik, vom Turnier King of the Court, was nächste Woche dann in Utrecht startet. Also für die internationale ist es noch nicht vorbei, aber für viele nationale Teams ist die Saison letztendlich beendet und dann geht es in die Hallenvolleyball. Karriere oder in die Saison dann rein.
Aber um vielleicht noch einmal auf Ittlinger Laboureur zurückzukommen, ich denke, sie haben es halt auch sich tatsächlich, also wir haben im Vorfeld ja gesagt, Chantal Laboureur, ob sie denn schon so fit ist. Ich denke, dass auch immer noch zu sehen ist, Schulter ist wirklich schon ganz okay. Ne? Sie hat sich auch wirklich gut reingearbeitet und durchgebissen. Aber sie ist natürlich körperlich noch nicht voll da. Aber sie haben sich halt tatsächlich dann irgendwie auch die gute Auslosung selbst erspielt. Sie haben sehr klar und deutlich sozusagen ihre Spiele gewonnen, haben dann quasi den kurzen Weg gewählt, ne? Also ohne nochmal irgendwie durchs Achtelfinale da gehen zu müssen. Und ja, am Ende haben sie dann im Finale, fand ich, einfach kein überragendes Spiel gemacht, aber einfach ein sehr konstantes. Haben dann taktisch auch gut umgestellt. Der erste Satz war Maggio Laura natürlich auch klar. Das war die Leistung
von den beiden.
Genau. Ja, genau. Tatsächlich dann irgendwie ist auch die Traute zu haben, ist über Laura Ludwig zu probieren. Mhm. Und dann haben sie auch ab da dann, als dann Laura, ich meine, du kannst ja auch gleich nochmal zwei Sätze dazu sagen, dann auch irgendwie mal ein paar Schwächen gezeigt hat, haben die beiden auch echt nicht mehr nachgelassen und wirklich, ja, tatsächlich dann auch echt durchgezogen, sich da gut reingebissen und auch irgendwie freigespielt.
Ja, Chantal war da auch verhaltensauffällig im positiven Sinne. Also die hat dann auch sich selber motiviert, sie war halt dann da im Kopf und hat auch echt clever gespielt und hat sich gepusht und hat es dann, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen, natürlich mit bedingt sowieso, aber vielleicht auch ein bisschen entschieden zugunsten, oder?
Nee, ich habe bei ihr natürlich das ganze Saison über immer geschaut, was macht die Schulter. Mhm. Irgendwann fiel mir auf, der fehlt es aber grundsätzlich ein bisschen an dieser athletischen Komponente. Also das, was sie vorher auch ausgemacht hat, dass sie...
Der war immer Mrs. Eightpack so, ne?
Ja, gut. Also Bauchmuskeln siehst du bei der immer noch. Aber ich meine jetzt so diese Rumpfstabilität, sich unten zu treffen, tief einzustemmen und dann auch eine gewisse Höhe zu entwickeln. Du siehst bei ihr in den Abschlüssen schon viel. Du siehst auch eine neue Spielanlage mit Sandra Ettlinger. Das ist natürlich für sie genial. Weil
sie lebt da natürlich auch von dem guten Zuspiel
von Sandra Ettlinger. Sie hatte schon vorher mit Julia Sude auch eine sensationelle Zuspielerin. Aber mit Sandra fand ich beeindruckend, auch im Finale, dass sie wirklich diesen Mut hat. Und das fand ich wirklich beeindruckend bei Sandra, dass sie immer wieder aufs obere Zuspiel zurückkommt. Also das siehst du sehr, sehr selten. Bei den Männern auch zunehmend weniger. Aber wirklich ein ganz, ganz starkes Element, was man gar nicht hoch genug bewerten kann, ja, weil es für Chantal ist unfassbar wichtig, dass die mit dieser athletischen Thematik, Beeinträchtigung, die sie immer noch hat, dann diese Zuspielvarianten gehen kann.
Und ich finde, hat dann am Ende auch irgendwie den Ausschlag gegeben bei Maggi und Laura. Also sicherlich Laura da auch ein paar Schwächen gezeigt, irgendwie sehr, sehr wenige Optionen, auch sehr lange gebraucht, um sich da auf die kurzen Aufschläge einzustellen. Laura
hatte das auch schon vorher. Also im Halbfinale war es auch kein gutes Spiel. Und
ja, klar.
Aber Annalena Grüne, Kira Walkenhaus, gehen wir gleich noch drauf ein.
Genau, aber ich finde dieses Baggerzuspiel von den beiden, ich verstehe es nicht. Also ehrlich gesagt, eine Laura Ludwig traue ich zu, viel mehr im oberen Zuspiel zu spielen. Und da wundert es mich, dass da so wenig Risiko gegangen wird. Also
ich glaube, die hat Probleme mit diesem Riesenpass. Also
für Maggi.
Diese hohen Pässe, die Maggi haben will, also, das ist echt schwierig. Und
eine Frage aus dem Chat haben wir zu Laura auch gleich noch. Was haltet ihr davon, wenn wir an dieser Stelle ganz kurz einmal uns die Gewinnerin nochmal anhören? Also nochmal einen Mini-Step zurück. Und zwar haben wir ja noch das Interview von den deutschen Meisterinnen Laura Ludwig, hätte ich fast gesagt, sondern Chantal Laboureur und Sandra Ettlinger natürlich. Und zwar hast du sie ja noch für eure Sendung interviewt und das hören wir uns jetzt mal an.
Und ich schenke in der Zwischenzeit nochmal.
Also ein grandioses Finale mit einem Comeback und auf jeden Fall ein Herzschlagsfinale, so würde ich es bezeichnen. Für dich tatsächlich das zweite Mal, Sandra, das erste Mal Deutscher Meister zu werden, ist ein ganz besonderer Moment. Ich erinnere mich gern zurück, diesen Morgen danach. Man fühlt sich körperlich ein bisschen schwach, aber mental ist es ein Glücksgefühl. Wie hast du es empfunden?
Kann ich auf jeden Fall genauso nachempfinden. Ich bin mit dem Blick auf den Pokal eingeschlafen und heute Morgen mit dem Blick aufgewacht und es gibt fast keine besseren Nächte, glaube ich. Deswegen bin ich sehr glücklich und mental gerade auch sehr entspannt.
Ja, wie war die Party gestern Abend? Sicherlich Corona-konform, aber in irgendeiner Form dürftet ihr ja auch mit Freunden und Familien gefeiert haben. Wie sah das bei euch aus?
Wir waren tatsächlich essen alle zusammen, haben unser Team eingeladen, haben ein bisschen angestoßen und saßen danach noch auf dem Zimmer zusammen, haben gequatscht und sind ein bisschen später ins Bett gegangen als normal. Genau, so ist die Party bei uns ausgefallen.
Ja, seid ihr ein bisschen traurig? Normalerweise haben wir hier eine große Tradition. Die Eissporthalle ist gut besucht und ist ja ein bisschen auch der Ausklang einer Saison. Inwiefern würdet ihr dann euer Team beschreiben? Wer ist da im engsten Kern mit dabei?
Also natürlich unser Trainerteam. Bei dem Turnier hier war jetzt Danny Wood mit dabei. Den hatten wir jetzt erst seit kurzem engagiert sozusagen, hat sich irgendwie ergeben. Sonst war auch Tom Kröger mit dabei, der aber leider gerade in Australien ist und dort nicht ausreisen darf. Und Kai Matysik hat uns noch geholfen. Und ansonsten natürlich unsere Athletiktrainer Martin und Erik, unsere Sportpsychologin Maria und einen Haufen Physios, einen Haufen Ärzte und noch die ganzen OSPs. Also ja, ein sehr großes Team, aber das ist so der Kern.
Ja, wenn wir auf eure gemeinsame Teamhistorie zurückschauen, dann war es ja gar nicht so erfreulich für dich. 2019 sicherlich ein ganz bitterer Moment. Tatsächlich im Dezember war es, glaube ich, die OP an deiner Schulter. Das hat euch deutlich zurückgeworfen. Dann kam ja die Corona-Umstellung für euch gestern. Ich habe in deine Augen geschaut, da waren ein paar Tränen da. War das so der Moment, wo du auch dran gedacht hast, es war wirklich ein sehr, sehr harter Kampf von ganz unten bis hier nach ganz oben?
Ja, wie du schon gesagt hast, war natürlich erstmal eine bittere Pille, dass ich operiert werden musste. Es war am Freitag, den 13. Wir wollen ja nicht abergläubisch sein, aber...
Da lässt du dich operieren an dem Datum, ja.
Es blieb mir nicht viel anderes übrig, genau. Ja, umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt so zurückkommen konnte. Ich spiele schmerzfrei, ich... bin fast wieder in meiner alten Form, würde ich sagen, und ja, macht einfach super viel Spaß und es ist alles aufgegangen. Uns kam natürlich Corona in dem Fall sehr entgegen, dass die Turniere erstmal abgesagt wurden und ich somit genügend Zeit hatte, meine Schulter aufzubauen. Und für uns war es ein Jahr mehr, das wir zusammen nutzen können.
Ja, die Athleten sprechen ja in dieser besonderen Phase immer wieder auch über diese psychologische Bedeutung. Du studierst Psychologie. Hat dir das in irgendeiner Form auch geholfen, damit vielleicht besser klarzukommen? Oder wie war der Moment? Also du musst dann ja Beachvolleyball tatsächlich erstmal auch alleine trainieren. Das ist sicherlich eine ganz besondere Situation im Sport. Hat es dir vielleicht geholfen, dass du ein paar Einblicke darin hast?
Ja, also Chantals Verletzungspause und die Corona-Zeit haben sich nicht überschnitten, sondern die haben sich aneinander angereiht, weshalb ich am Ende ein Dreivierteljahr hatte, dass ich allein trainiert habe. Da trainiert man natürlich schon ganz anders, auch eine andere Intensität im Kopf und im körperlich. Es war, ja, zum Durchhalten. Es war natürlich nicht Sommer, Sonne, Heiterkeit, sondern es war halt Arbeit. Es war in der Halle stehen mit Trainer oder im Kraftraum stehen mit Athletiktrainer und ackern. Dafür, dass man hier noch vielleicht 2-3 Zentimeter höher springt oder den Cut noch ein bisschen besser ins Feld kriegt.
Ja, gut, das haben wir gesehen, dass ihr das sehr, sehr gut hingekommen habt. Wann war für euch der Moment, wo ihr tatsächlich irgendwie gemerkt habt, es geht ja nur noch nach vorne, es kann vielleicht nur besser werden und tatsächlich dann diese positiven Aspekte der Corona-Pandemie, dass ihr tatsächlich ein Jahr geschenkt bekommt, dadurch, dass Olympia verschoben wird. Wann war der Moment, dass ihr das wirklich dann auch begriffen habt?
Bei mir kam es eigentlich tatsächlich mit der Absage der Turniere. Ich hatte ein weiteres Ziel, meine Schulter fit zu bekommen. Insofern bin ich auch in kein Motivationsloch gefallen, wie es vielleicht bei anderen Sportlern war. Sondern ich hatte immer dieses Ziel vor Augen, okay, jetzt kann ich wirklich Vollgas auf die Schulter oder den vollen Fokus auf die Schulter legen und habe das eher als Chance gesehen. Und wir beide spielen ja noch nicht ganz so lang zusammen, sondern erst seit eineinhalb Jahren. Und wie gesagt, wir haben sofort gesagt, okay, für uns, ja, wir nutzen das, wir können somit unser Spiel weiter optimieren und kriegen ein Trainingsjahr geschenkt.
Jetzt der Blick nach vorne, wir sind in Deutschland in dem Sinne durch, haben die deutschen Meisterschaften absolviert, der Preis ist da. Es geht für euch aber weiter, die Europameisterschaften stehen an, die werden wir dann tatsächlich auch auf Sport 1 begleiten und der deutsche Meister ist da immer ein großer Medaillenkandidat. Seid ihr euch dieser Würde bewusst und wie geht ihr jetzt in die Europameisterschaft rein?
Auf jeden Fall mit 100% Motivation. Wir sind davon überzeugt, dass wir sehr viele der Teams dort schlagen können. Wir sind letztes Jahr auf der Europameisterschaft Fünfter geworden. Das heißt, damit das Ganze in die Olympia-Qualifikation auch reinpasst von den Punkten her, müssen wir dieses Ergebnis toppen. Das ist ein großes Ziel für eine Europameisterschaft, weil es gibt außer Deutschland noch sehr viele andere Nationen in Europa, die wirklich einen Haufen Top-Teams noch auf Lager haben. Die wir auf der deutschen Tour auch schon gesehen haben, zum Beispiel die Schweizerin, die uns in den letzten Wochen noch ganz schön alt aussehen haben lassen. Wir beide haben jetzt zumindest mal eine Schippe draufgelegt zu den vergangenen Wochenenden. Wie es insgesamt bei den deutschen Teams ausschaut, das werden wir dann nächste Woche sehen. Aber für uns soll es auf jeden Fall ins Halbfinale.
Hört man raus, definitiv auch kein Überraschungsei, das sie da jetzt ausgepackt haben, sondern die haben Selbstbewusstsein erzeugt, haben sich das erarbeitet und wissen, welchen Weg sie gehen wollen, oder?
Kampfansage.
Oder Kampfansage, wenn man es umdrehen will.
Ich finde das ja geil, dass die mal rausgehen dann zu einer EM und sagen, ja, wir sind letztes Mal Fünfter geworden, ich will das toppen. Und da tun sich viele ja echt extrem schwer, dass dann, klar, man sagt immer, ich will keine Ergebnisplatzierung, aber es ist doch vollkommen logisch, dass sie das will. Also finde ich geil und letztendlich haben die deutschen Teams haben einen riesen Vorteil dieses Jahr. Also wen hatten wir alles zu Gast? Die Schweizerinnen sind alle gekommen, auch teilweise mehrfach. Die Deutschen, ich glaube, das wird jetzt, wenn es einen Wiedereinstieg international gibt und die EM ist vielleicht so ein erster Moment, Deutschland haben einen riesen Vorteil mit dieser deutschen Tour. Also
Ich glaube, sie müssen es nur körperlich hinbringen. Ne? Ich meine, Juli angeschlagen, Carla, mal gucken. Laura und Maggie nicht ganz in Form. Müssen wir mal schauen. Ne? Lars Flöge nicht dabei. Also, ja. Hoffen wir mal. Also Tolle Winkler spielt.
Ist das Zufall, dass die alle verletzt sind?
Ja, eine gute Frage. Ich meine, zum Beispiel, wir haben extrem viel.
Das war eine Frage.
Ja, genau. Wir haben extrem viel. Wir haben extrem viel Medical gesehen. Das ist mir auch aufgefallen. Also bei Kira natürlich machen wir gleich nochmal auf das Fass. Aber bei Viktoria Binek haben wir es gesehen. Es gab natürlich dann das verletzungsbedingte Ausscheiden bei Borga Sude, die ich übrigens heute Morgen auch noch kurz im Hotel getroffen habe. Und ich gefragt habe, und na, wie ist so? Hat sie gesagt, so, es geht. Also es läuft nicht, sondern es geht nur. Und da wird übrigens auch thematisiert werden, ob das reichen wird für die Europameisterschaften oder ob es nicht reichen wird. Übrigens auch interessante Geschichte in diesem Zusammenhang. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht, David, ob du da schon was von gehört hast, dass es einen positiven Corona-Test bei einer der teilnehmenden Spielerinnen gegeben haben soll. Also okay, nicht aus deutscher Sicht. Ja, nicht aus deutscher Sicht, aber genau. Habe ich
noch nicht gehört.
Also es soll einen positiven Corona-Test für eine, für eine lettischen Spielerin geben, die dann in Lettland, in Jurmala genau, dort startet. Das habe ich auch gehört.
Das habe ich gehört, genau. Ah, okay. Und das würde die ganze Sache natürlich auch nochmal mit einer gewissen Brisanz auf jeden Fall ausstatten.
Naja, also dass wir jetzt bei den steigenden Fallzahlen auch mehr und mehr wieder Beachvolleyballer treffen, wir sind ja nicht gefeit davor. Nee. Also gehe ich schon davon aus, dass da vielleicht auch noch den einen oder anderen mehr gibt. Im Hallenvolleyball gibt es ja auch
BR-Volleys gerade in Quarantäne.
Auch Probleme. Ja. Ich glaube, da wird doch noch einiges auf uns zukommen. Ich hoffe, dass das alles gut ausgeht, aber
wir machen deswegen drei Kreuze hier gerade.
Ja, bisher ist echt super, dass da nichts passiert ist.
Halleluja. Aber vielleicht ist es eben auch so ein Zeichen nach dem Cut halt so, ne? Also damit will ich sagen, viele Teams, auch Viktoria Binek, die dann irgendwie auch wieder so lange behandelt werden musste, auch nicht ganz fit, dass es halt einfach für viele Teams einfach schwierig ist, wenn wir dieses große Wort Periodisierung nehmen, dieses Loch, das sie dann auch hatten, zu kompensieren. Also längerfristig, oder? Also für mich wirkt es so.
Ich glaube, bei Borga Sude ist es letztendlich so, dass Juli einfach dummerweise umgeknickt ist. Ich habe mit Burkhard tatsächlich, also Burkhard Sude gesprochen und der war natürlich total geknickt, weil das auch ein Team ist, die hier deutscher Meister werden konnten, den Titel zu verteidigen hatten, das auch wollten.
Die auch in Corona-Zeiten gesagt haben, wir machen jetzt nicht Beachliga, sondern wir versuchen noch ein bisschen mehr am Zuspiel zu arbeiten.
Nee, also Carla Borger hat ja schon gespielt.
Carla, aber ich meine, Juli und Burkhard haben ja zu Hause in Friedrichshafen dann halt noch weiter extrem gearbeitet. Ne?
Ja, und die sind da einfach ein Top-Team in Deutschland. Also das ist die zu schlagen gilt, wenn du einen Titel gewinnen willst, ist auch klar. Und der war extrem geknickt, weil letztendlich sie wohl ein MRT gemacht haben. Ja. Es ist nichts am Knochen, es ist nichts Schlimmes, aber es ist halt was extrem Schmerzhaftes. Ich glaube, Bänderdehnung, Bänderanriss oder irgendwas in die Richtung. Ich will mich nicht an Spekulationen beteiligen, aber nichts Schlimmes, aber eben eine schmerzhafte Geschichte. Ich glaube, jeder, der mal einen Bänderriss oder Ähnliches hatte, weiß, wie problematisch das ist. Ist auch dann egal, ob das Band durch ist oder nur gedehnt ist. Es ist einfach brutal schmerzhaft, damit Sport zu treiben. Und Carla mit Schulterproblemen eben und das so kurz vor der EM ist halt einfach bitter, weil ja, die Turniere vorher waren wichtig für die Top-Teams dann, aber auch nicht so wirklich die internationalen Gradmesser und das geht schon ordentlich zur Sache jetzt bei der EM und da willst du natürlich irgendwo mitmischen, ne?
Über Shorts-Podcast konntet ihr auch noch ein paar Themen kurzfristig einreichen. Wir haben es gerade eben ja auch schon kurz angeschnitten. Laura und Maggie, da finde ich, müssen wir auch drüber sprechen. Normalerweise, hast du ja auch zu Recht gesagt, sind die mein Favoritenteam bei den deutschen Meisterschaften, haben nicht so gut ausgesehen, weil auch Laura, und das müssen wir einfach mal so sagen, ziemlich viele Eigenfehler gemacht hat, die man sonst eigentlich in der Häufigkeit so nicht von ihr kennt. Oder?
Ja, war schon überraschend. Eigenfehler... Ja, am Ende waren die es auch übers Turnier hinweg gesehen, aber ich habe vor allem...
Oh, wollt ihr noch Brot?
Ja, gerne.
Das Brot hier.
Man komm her. Das Brot.
Wie war eigentlich die Bolognese? Ich rieche die auch gleich noch.
Wie war eigentlich der Topf Tzatziki gestern?
Ich bin hier doch gerade in meinem Take über Laura. Ja, also es hat mich ein bisschen gewundert, dass sie so lange brauchte, sich auf diese neue Spielsituation irgendwo einzustellen. Und es ist... Ja, also man ist immer bitter, so Teams auseinanderzunehmen und das zu bewerten. Wer war jetzt für eine Niederlage schon schuld und so, das kannst du nie 100% irgendwie rausanalysieren. Aber es war schon so, dass viele Teams Maggie suchen und sie auch in einer Annahme unter Druck setzen. Aber das Finale war ganz, ganz anders. Da war Maggie einigermaßen stabil und hat dafür gesorgt, dass sie den ersten Satz gewinnen. Und dann kippt das Spiel, dass sie mal einen Satz abgeben, keine Frage. Aber dass sie so lange braucht, sich mit diesen kurzen, auf Mitte gespielten Aufschlägen irgendwo dann abzufinden, sie hat sich da so ein bisschen festgebissen. Und das ist im dritten Satz tödlich. Es ging allerdings schon im zweiten los und das Hat mich auch überrascht. Insgesamt also keine gute Saison.
Ich meine, die beiden verstehen sich gut, aber ich will da jetzt denen auch nichts einreden, aber ich finde so die Chemie so richtig ist sie nicht da. Klar, also Magi hat dann auch noch so ein bisschen irgendwie Konzentrationsausdauer abgebaut, hat irgendwie, finde ich, sehr stark aufgeschlagen im ersten Satz. Sprungflatter stark verbessert, also wirklich eine gute Waffe, glaube ich, hat sie dann nicht halten können. Aber so insgesamt, die sind nicht frei, oder? Also es war letztes Jahr schon irgendwie das eine Turnier dann am Ende, okay. Ne, aber so richtig, müssen wir uns da Sorgen machen?
Nö, ich glaube nicht. Also ich hab zwei Vermutungen. Entweder die trainieren irgendwas Komisches, wirklich. So eine, ja, wirklich, jetzt mal wirklich ins Blaue. So eine visuelle Geschichte. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Laura, wie viele Bälle hat die nicht getroffen, bitte? Wie viel ging da tatsächlich Richtung Lübecker Bucht, Niendorf raus?
Ja, auch Shots also, einfach mal relativ. Nicht short ins Aus.
Nee, also wirklich, Laura, also wenn einer Ballkontrolle hat und weiß, wo sie den Ball unterbringt, dann ist sie's. Und es scheint mir Brot irgendwie lecker, ne? zu sein, ja, es ist schon wieder unterbrochen jetzt mit Brot. Brot und Spiele. Aber nee, ich glaube, die trainieren oder werkeln an irgendeiner Sache und sagen sich tatsächlich und sind diese Ergebnisse in Deutschland erst einmal nicht scheißegal, aber wir ordnen sie total unter. Weil, was mich dann tatsächlich doch ein bisschen wundert, ist, dass diese Frustration dieser Ergebnisse und auch der Spielweise teilweise, die müsste viel, viel höher sein. Also ich kenne ja Laura, das nervt die
wie natürlich.
Sau, wenn die jetzt nicht Deutscher Meister wird. Ja? Und das war so ein bisschen, ja, okay, ich weiß letztendlich für mich, woran es lag. Das ist eine Mutmaßung oder ja, sie sind dann vielleicht auch einfach in der Qualität des Teams dann beschränkt und verlieren dann solche Spiele auch, was letztendlich ja keine Schande ist, gegen Sandra und Chantal zu spielen oder du hast einfach mal einen kurzen Aussetzer. So brutal ist der Sport dann letztendlich auch, ne? Wenn dein Gegner da mit einer grandiosen Idee kommt und du verpasst kurz den Moment der Anpassung, dann da ist so ein zweiter Satz weg und wenn dann ja nur 85-90% deiner Performance bringst, dann verlierst du halt. Also ja, das ist jetzt nicht
darüber, Fall dass, los, die, ne? dass die beiden Medaillen gewinnen wollen und ich, also die haben ein super Spiel gespielt, ne? Annalena Grüne und Kira Walkenhorst, aber ich meine, es war eine 19-Jährige
da
und eine
sogar nur aus 18
der, aus der, aus der, oder 18, Entschuldigung, aus der Rente zurückkehrende, die Weltklasse-Athletin, gar Kira. Keine Frage, ne? Ja. Aber ich meine, die wollen Medaillen holen.
Ja, also ich habe mich auch ein paar Mal gewundert, warum das tatsächlich so schwankt bei den beiden, aber umso mehr war natürlich ein anderes Highlight, ist Kira Walkenhorst und ihre Performance mit Annalena Grüne. Das war ja auch.
Ist sicherlich eins der Bilder,
Drama. Was im
Kopf bleibt. Ne? Also zwei Bilder, glaube ich. Der Angriff zum Sieg für Annalena Grüne.
Bei mir fängt es sogar noch davor an. Also wirklich, wenn eine das gelernt hat, in den letzten Jahren Kinder an die Hand zu nehmen, sozusagen, und sie vielleicht.
Dann bist du's, Fabi.
Dann ist es Kira gewesen. Ne? Und das Spiel davor, wo sie dann Anna Grüne mit aus dieser Situation nimmt, wo sie so ein bisschen...
Man sagt Anna Grüne, ne? Nicht Annalena Grüne. Das
also sie Annalena ist viel besser. Ja? Geht mir viel besser von den Lippen. Annalena.
Das stimmt schon, aber ich habe auch...
Sagen wir mal einen Bärscheid, der weiß es.
Was wie heißt denn die
was, Anna, ne?
Anna.
Okay. Ohne Lena, ne?
Warum
also sie heißt so, aber...
Die heißt aber Annalena. Die heißt Annalena, aber sie selbst, meine Information, die wusste sie selbst. Möchte Anna genannt werden.
Ich stelle mal das Mikrofon Anna. In die andere Richtung. Sag nochmal.
Anna als Rufname.
So ja.
Okay, also.
Warum macht man das Kira nicht einfach so, wie ich das auch gehabt habe? Wenn man den Namen Anna schön findet, dann nennt man seine Tochter Anna, so wie ich das gemacht habe. Meine Tochter heißt Anna und lässt dann den Anna-Namen weg. Das ist ja auch schwierig dann, wenn man das mal erahnt, was da für eine Sportlerkarriere dranhängt und dann, dass dann der Bärscheid irgendwann ein Riesenproblem hat und auch Julius Brink, die dann mit Annalena zu betiteln. Ja?
Also, okay, kommen wir zurück zum Thema.
Ich habe übrigens gelernt, dass Rudi Schneider nur Udi Schneider ausgesprochen wird.
Ja,
kein Witz.
Das ist nee, doch
ein Gerücht. Stimmt das?
Das ist Fabis.
Ja. Nee. Aber doch, warum denn?
Wie bitte?
Ja.
Der heißt doch Rudi. R-U-D-Y.
Aber man lässt das R weg, oder? Ja, habe ich auch gehört.
Weil er aus Haiti kommt und man das dort nicht spricht?
Genau.
Aber was spricht man auf Haiti? Französisch.
Es geht aus dem Französischen zurück, oder? Aufs Französische zurück, ja.
Und dann muss ich... Ja gut, aber ich fange...
Auch schön, dass wir das so am Ende klären.
Wie oft ich Rudi Schneider... Nee, also tut mir leid. Ich fand das... Also, das spreche ich doch... Rudi... Ehrlich?
Okay, gut. Jetzt.
Ab was
jetzt
halt. Hier, ab jetzt Aufnahmeleiter. Oder Leiter der Sendung. Ah, sorry.
Oh, lass das.
Aber den Blick raus. Aufnahme, da ist ja der Leiter der Sendung. Herr Leiter der Sendung, ja, das war jetzt scheiße.
Wie geht es eigentlich mit dir weiter, Julius, nächstes Jahr?
Weiß ich auch nicht, bin raus. Wahrscheinlich. Aber Fabi, da ist ein Job gerade frei geworden.
Jonas Reckermann moderiert übrigens, also kommentiert auch sehr gut.
Wo ist eigentlich Jonas Reckermann, wenn man ihn braucht? Das war dann mein Social Media Highlight dieses Jahr. Nee, aber muss man Namen dann auch im jeweiligen Akzent aussprechen, Herr Leiter der Sendung? Nein. Er gibt mir recht. Ja, der Mann hat Ahnung. Ja, also Fabi, gib das mal kurz wieder. Vielleicht
also er hat gesagt, so also im Kanadisch. Dass der Kommentator
einheitlich aussprechen. Er sagt, also wichtig ist, dass der Kommentator überzeugt ist von dem, was er sagt.
Ja. Ich habe das einheitlich aussprechen. Ich war mal im Austausch in Frankreich. Mhm. Und das war die Zeit, wo Michael Jordan ganz groß war. Und dann hat mein Austauschschüler mal gesagt, Michael Jordan. Ey, Digga. Der heißt Michael Jordan. Ja. Aber okay, scheint, hat er dann wohl richtig gesagt.
Ich hatte das übrigens auch mal nach einer Sendung oder nachdem ich ein Fußballspiel übertragen hatte, dass jemand mal zu mir gesagt hat, weißt du, was ich wirklich an dir schätze? Dass du mit so einer Überzeugung so einen Müll reden kannst. Also von daher,
danke. Super. Aber wir waren letztendlich ja
bei Anna Grüner, ne? Und Kira Walkenhorst.
Ich hab das, also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich in den Vordergrund rede. Wisst ihr, wie ich das wahrgenommen habe? Ich habe ja...
Da bist du nun wirklich nicht in der...
Halt doch mal deinen Mund.
Dirk Berscheid, kannst du mir nochmal die Karte kürzer rübergeben?
Stimmt das, dass er das erste Mal die Saison rausgeholt hat?
Ja. Die Kürzerkarte?
So, dich kürzer halten?
Nee, der hat er nicht gemacht. Ich habe mir das selber
gemacht. Hat er gesagt.
Aber der Zettel ist irgendwie verschwunden. Nee, aber apropos Kürze, ich habe ja dann das Surfboard eingeladen und habe dann von Düsseldorf tatsächlich noch...
Wieder ein ganz anderes
Thema. Nee, ich will sagen, wie ich auf das Spiel gekommen bin und wie ich es wahrgenommen habe.
Ja, stimmt.
Ich bin 8 Stunden hier hochgefahren, ihr Honks, um dann eigentlich im Bus aufzunehmen. Der Bus steht ja Eisport auf dem Parkplatz und wir gehen zu Til Schweiger in die Küche und essen jetzt Bolognese. Aber
sein Ceranfeld ist ja noch nicht neu eingebaut.
Genau, das ist auch noch ein Thema. Aber letztendlich bin ich in Timmendorf reingefahren, habe im Live-Ticker das Spiel verfolgt, dann merkte ich so, oh wow, das wird am Ende nochmal richtig eng.
Ganz kurz nur, Anna und Kira gegen Laura und... Ja, danke. Ne? Ja, nein, gut.
Chronistenpflicht oder wie
heißt das? Ja,
ich weiß, worüber ich rede.
Ja,
nein, aber schon richtig. Genau, also dieses ominöse Spiel, was ich dann letztendlich am Livescore verfolgt habe. Und dann wurde es natürlich eng und dann bin ich irgendwann rechts rein hier in Timmendorf. Da gibt es ja gerade eine Umfahrung auch.
Ja.
Timmendorf ist nicht gerade barrierefrei, gerade wenn du mit einem großen Bus hier reinfahren willst. Ja, aber das ist egal. Und dann wurde es 2019 und ich bin schnell an so eine Bushaltestelle ran. Dachte, das muss ich mir jetzt angucken. Und dann brauchst du natürlich bei Sportdeutschland TV ein paar Pre-Rolls, so 3, 4, vielleicht mal 7, bis das dann endlich kam. Auf jeden Fall kam es 2019. Dieser tatsächliche Swing dann bei Maggie Kosuch in den Block und dann nahm er das Unheil aus Kiras und Annalenas Sicht, Annas Sicht, ihren Lauf. Und das Witzige war, ich guckte dann die ganze Zeit, wie das weiterging, den zweiten Satz dann ja verloren. Ich stand ja an dieser Tankstelle und hinter mir, oder Bushaltestelle, so was heißt. Dann kam irgendwann der Bus und fing an zu hupen. Und ich habe das Spiel ja live in meiner Handyhalterung da verfolgt. Irgendwann ein bisschen weitergefahren, eine Busfahrer natürlich total ausgeflippt. Was ist das für ein Honk im Feuerwehrbus hier auf meiner Spur? Der war mal weg.
Guck Netflix oder
und
was?
Und da guckt er auch noch Netflix. Was ist das für einer?
Aber Anna Grüne nochmal wieder überzeugt, oder? Da kommt was nach, oder Fabi?
Ja, absoluter Wahnsinn. Also ich meine, das haben alle gesagt. Ich habe mich auch mit dem einen oder anderen Trainer unterhalten. Ich meine, das macht einfach wirklich Spaß, die beim Beachvolleyball spielen beim Beachvolleyball spielen zuzusehen. Mhm. Und ich finde vor allen Dingen auch in dieser Situation, die natürlich dann auch mit oder maßgeblich für das Ausscheiden des Teams war, trotzdem natürlich toller Auftakt, 5. Platz zum Start, dass sie so eine unfassbare Spielintelligenz hat oder so eine richtige Spielempathie. Also dass selbst in der Situation, auf der einen Seite, wo sie mal so in sich verharrt, weil sie eben dann noch nicht so reif ist, aber auf der anderen Seite dann trotzdem die Größe hat, als sie gemerkt hat, jetzt kann Kira nicht mehr, jetzt spiele ich sofort den ersten Ball, jetzt helfe ich ihr aus dieser Situation heraus, jetzt versuche ich irgendwas anzubieten, was ich machen kann. Und das fand ich, das hatte schon so viel Größe. Und selbst innerhalb dieser nun wirklich unfassbar kurzen Saison, habe ich das Gefühl, der das nun von relativ auch weit weg beobachtet hat, dass sie sich trotzdem innerhalb dieser wenigen Monate nochmal wieder weiterentwickelt hat mit diesen 18 Jahren. Und das ist echt, und wie die denn mit links die Dinger darunter peitscht mit ihren 1,72 ja auch nur, Wahnsinn, oder?
Ja, ich glaube auch trotzdem auch Entwicklung, ne, auch so ein Angriff mal zum Match gegen Laura Ludwig zu haben und ihn dann auch nicht unterzubringen. Auch das bringt dich weiter in dem Alter. Also das ist sicherlich eine Erfahrung, sie jetzt so früh in der Karriere zu machen, in so einem wichtigen Spiel, das bringt dich weiter. Auch ja, natürlich glaub, genau
die Nacht war für sie nicht so richtig geil.
Natürlich also ist sie
so,
nicht so geil, Momente gar keine Frage.
Und dann am Ende deine Partnerin da fast umfallen sehen.
Und das genau war, dieses Gefühl brauchst du, damit du halt, also nicht, dass die Partner umfällt, ja, aber
nee, das nicht.
Dass du halt ihn selbst richtig mal...
ich fand, das war letztendlich der Ball des Turniers. Also ich habe immer darauf spekuliert, mein Tipp war ja, dass Laura und Maggie das noch irgendwie so schmutzig nach Hause fahren hier, Timmendorf, und dann doch am Ende als deutsche Meister nach Hause gehen. Und es war ja ein Schlüsselmoment, ne? Also dieser Satz. Aber hinten raus halt, das ist ja auch Timmendorf. Timmendorf ist ja auch Drama, ne? Also da sind Tränen, da haben ja, du hast das ja
du warst ja schon nah dran,
da haben ja einige geweint. Also Kira, die dann ja auch mit der brutalen Härte sich selbst gegenüber, also da dann zu sagen, bei dem, was sie alles schon erlebt hat, wie viele Verletzungen, wie oft wird die bitte operiert?
Ich glaube 11 Mal tatsächlich, also auf jeden Fall über 10 Mal.
Die war ja wieder komplett angenockt und hatte letztendlich noch nicht diese absolute Wettkampfhärte und dann kippt die da fast aus den Latschen und gibt nicht auf. Also die hättest du, wie in so einem Boxkampf, die hättest du ausknocken müssen. Also aber die Fabi, hätte umfallen müssen und ein Mediziner hätte
Fabi sagen war
müssen,
ja ganz
du bist
nah dran.
Nicht mehr in der Lage.
Also erzähl mal, du
wir standen da hinter der Bande und das habe ich so wirklich in diesem Ausmaß auch noch nicht erlebt. Ich glaube, das ganze Stadion hat gemerkt, diese 200 plus X, sage ich jetzt mal, dass Kira kämpft. Man hat es auch gehört, so ein tiefes Stöhnen bei jedem Aufschlag oder nach jedem Angriff sackte sie da eigentlich in sich zusammen. Fiel darunter, hatte sich dann ja auch die Medical Timeout genommen. Der Turnierarzt war bei ihr.
Oh, der Hauptgang kommt.
Und bei jedem Side-Switch, herzlichen Dank, das sieht sehr gut aus, die Zucchini-Spaghetti, die ich mir bestellt habe hier. Was habt ihr denn so bestellt?
Fabi haut richtig einen raus, Zucchini-Spaghetti.
Mit Knoblauch.
Mhm.
Und was habt ihr?
Ich habe Tils Bolognese.
Tils? Aber mach mal weiter, du warst gerade in...
Ja, du warst gerade drin, sorry.
Sehr in
blöder the zone. Zeitpunkt hier für den Hauptgang, aber trotzdem, vielen Dank, ich habe Hunger.
Danke. Genau, also der Turnierarzt ging dann bei jedem Side-Switch, also bei jedem Seitenwechsel, mit auf Kiras Seite und rief ihr auch teilweise während... Der Ballwechsel zu Kira. Kira, so nach dem Motto, ist bei dir alles in Ordnung? Die war fast schon apathisch, ja. Und auch eine renommierte Fotografin, die auch regelmäßig Fotos für die Tour und für internationale Turniere macht, also die auch schon viel gesehen hat.
Renommierte Fotografin, sagt er einfach, Conny Kurt.
Conny. Ja. Kann man das nicht so sagen, renommierte?
Doch, sag doch noch.
Aber klar. Conny ist doch...
Conny, genau. Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt sozusagen... Auf jeden Fall hatte sie auch so rote Augen, ihr liefen auch so die Tränchen runter, weil das wirklich so eine Situation war, du wusstest nicht, kippt die jetzt hier einfach gleich um? Oder spielt sie das Spiel zu
Ende? Die wäre auch umgekippt. Die ist so eine
Die war so eine körperlich Sau, so auf, ne?
Ja. Aber wieso macht ihr das? Ich meine, klar, das ist natürlich
weil
ihre erste Saison.
Weil sie sich auch erstmal operieren lässt.
Ja, ne? Genau. Aber muss sie nicht langsam mal ein bisschen auf sich achten?
Ja.
Also, ich meine das ja gar nicht. Klar, die ist voll motiviert. Das ist auch alles cool. Aber sie darf ja jetzt auch in der ersten Saison erstmal... Ich meine, Timnov ist wichtig, aber... Da darf sie auch erstmal reinkommen.
Das kann die in dem Moment nicht unterscheiden. Die will das dann auf Teufel komm raus und so. So hat man sie ja dann kennengelernt. Also diese Härte sich selber gegenüber, die dann vielleicht auch irgendwo in der Wettkampfhärte fehlte, das ist sie durch und durch. Natürlich ist das für sie besser, wäre das vielleicht besser gewesen zu sagen, pass auf, so weit bin ich jetzt noch nicht. Vielleicht habe ich auch gar nicht die Körner letztendlich, aber das ist ja letztendlich auch, wenn man es bewerten muss, natürlich auch irgendwo negativ behaftet. Also das ist Raubbau am Körper. Leistungssport ist da ja, also auch wenn dich 11 Mal operieren lässt, dann musst du ja fragen, ey, macht das alles so noch Sinn?
Also meinst, man muss Kira Weikenhorst vor sich selbst ein bisschen schütten?
Nee, aber du musst halt, das ist ja alles raus aus der Komfortzone, darüber sprechen wir ja immer und das bedeutet, dass dann auch in solchen Momenten und die denkt nicht an Aufgeben. Ich glaube, das ist bei der nicht angelegt. Die macht das dann, zieht das durch. Schütt mir gerne ein.
Ich schenke dir nochmal ein bisschen Rotwein ein.
Und übrigens, das ist etwas, ich will nicht sagen, das ist neu. Also natürlich weiß ich auch, wenn du so hart gearbeitet hast wie in diesem Team Kira, Laura, dass du natürlich bereit bist, an deine Grenze und darüber hinaus zu gehen und dass du auch diesen psychischen Weg gehst. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auf dem Weg zu Laura und Kira war Kira ja auch diejenige, die häufiger dann nochmal gewackelt hat, bis sie dann eben ihre Stabilität gefunden hat. Also das ist mir völlig klar, dass sie dann natürlich auch ihren Weg gehen kann. Aber mir war das nicht klar, dass sie so hart mit sich ins Gericht geht. Und sie hätte natürlich auch bei dieser Medical einfach sagen können, einfach spüren können, das war's jetzt einfach und jetzt höre ich auf. Und dann zieht sie das Ding wirklich so durch. Und ich meine, auch dieses 15-11 ist ja am Ende dann auch keine Schande. So, ne? Also das heißt, das kannst du halt irgendwie ausscheiden und liest sich auch nicht irgendwie so richtig mies.
Nee, aber letztendlich kann das auch einfach mal ein ganz klares, deutliches 2-0 werden. Also wenn sie da den, ich glaube es war 2018, dann macht sie einen Flatteraufschlag ins Netz, dann kam der Swing von Anna, ja, so muss man es ja sagen, in den Block und letztendlich war das hätte ein lupenreiner Sideout-Wert. Es war nur letztendlich die Exekution, wie ziehe ich das Ding durch und sie schlägt ihn in den Block. Das war auch kein harter, niederschmetternder Block von Maggie. Das war ein sauberer Linieblock und Anna glaubt, sie kann in der Linie runterziehen. Klar.
Und vorher noch diese super miese Challenge, ne? Weißt du,
Die kam später.
Die kam später?
Die kam später. Die kam dann, als sie ausgegangen war. Also bin ich mir ziemlich sicher, okay. Ich war ja an der Bushaltestelle.
Ja, okay, ja gut. Okay, die kam später, ja, okay. Da, ja.
Will ich mich jetzt festlegen?
Kann ich mich nicht festlegen. Okay, dann ist in Ordnung.
Wollen wir zu den Jungs übergehen? Oder
einen Gedanken hatte ich gerade eben noch, aber ich glaube, der ist mir jetzt gerade durchgerutscht.
Was in dem Team, finde ich, was sich da zeigt, ist, dass zwei und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben verstanden haben, was du für Beachvolleyball brauchst. Also dieses Spielen von Punkt zu Punkt, letztendlich wissen, worauf es dann ankommt. Ich meine, Kira rein in dem Element Aufschlag und das war ja ihr Steckenpferd neben Block und der Sideout-Qualität. Die haben ja Teams vom Feld geschossen. Da konntest du ja sehen, die haben sich hinten eingegraben und die haben Schiss gehabt, wenn Kira tatsächlich sich den Ball zum Float-Aufschlag angeworfen hat. Und da ist sie ja in dem Element immer noch ein Schatten ihrer selbst. Also sie nimmt da so viel Körner raus, sie schlägt teilweise aus dem Stand auf und alleine einen Flatteraufschlag zu beherrschen, den Ball zum Flattern zu bringen, dass sie das kann, ist, und das wundert mich so oft, das ist so ein Wettbewerbsvorteil, dieses Verstehen, wie du den Annahmespieler aus der Komfortzone bringst, wann bringe ich Quote rein, wann mache ich Druck, und das ist im Stand genauso möglich wie im Sprung, aber es ist ja weit von dieser Form von Olympia entfernt, und das wundert mich, dass du das dann letztendlich im weiblichen Roster dann so gewinnbringend einsetzen kannst. Also es ist eine Riesenstärke von den beiden und gerade auch von Annalena in dem Alter, das schon zu wissen, da profitiert sie enorm. Also egal, wie das für sie weitergeht, ist ja auch offen, wie geht das mit denen weiter? Ne? Mhm. Also bleiben die jetzt als Team zusammen? Ich glaube, das war das letzte Turnier erstmal für die Saison. Und weißt du da was? Also hört man da so Gossip?
Hört man das Gras da wachsen? Also, nee, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe wiederum auch nichts Gegenteiliges gehört, also von daher gehe ich erstmal davon aus. Letzte mini-kleine Geschichte, die ich noch einwerfen möchte, bevor wir dann vielleicht wirklich den Switch machen in Richtung Männer, und zwar, ich muss persönlich sagen, ich hatte mir noch ein bisschen mehr erhofft, das klingt ein bisschen positiver, von Müller-Schulz, also vom Nachwuchsteam, wo immer alle sagen, die 1 Meter größte Spielerin im Turnier, 1,92 Meter groß, zusammen mit Sarah Schulz, 21 Jahre jung, also 19 und 21. Und dann dachte ich so, okay, da würde theoretisch eigentlich noch mehr gehen.
Aber was jetzt in der Performance, wie sie gespielt haben, oder im blanken Ergebnis dann am Ende?
Beides, glaube ich.
Ja, also, würde ich tatsächlich unterschreiben. Also sie haben dann am Ende noch ein bisschen die Kurve gekriegt. Das Spiel gegen Idlinger Laboureur war okay, nachdem sie, glaube ich, ersten Satz nicht gut gespielt haben. Insgesamt finde ich, dass der Nachwuchs noch, und ich meine damit nicht, dass wir bei vielen sehr, sehr gute Ansätze sehen, was da so technisch, athletisch, wie die heutzutage ausgebildet sind, sensationell. Aber mir fehlt da so ein bisschen der letzte Punch, so der letzte Punkt Selbstbestimmung. Ich, Fretschner Sova zum Beispiel, ich meine, Lukas Fretschner gewinnt Turniere mit Steven van der Velde. Und ich meine, Robin Sova ist jetzt, ich will das nicht auf ihn kaprizieren, dass das jetzt irgendwie an ihm liegt, aber dann muss halt Lukas Fretschner auch einfach da entsprechend die Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, hin oder her hier mit Zentralisierung etc., dieses selbst das Heft des Handels, ich meine, du bist auf dem Feld einfach alleine, ne? Und ich finde, da darf einfach noch mehr kommen und da muss auch so der letzte Punch einfach von den Nachwuchsteams noch kommen.
Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Ich glaube, um bei den Frauen zu bleiben, Kötzinger Schneider ist auch für mich ein Team, zum was Beispiel, so am, ja, am Scheideweg steht.
Total enttäuschend.
Also, ja, also ergebnistechnisch, individuell in der Entwicklung, klar, man sieht Fortschritte, aber die große Frage ist das ein Team, die jetzt schon auch am Stützpunkt letztendlich zusammen trainieren, wo du nach so einer Saison und es war viel Trainingszeit da, ne? Also es ist jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen viel, viel einfacher, auch ja, Techniken, Athletik irgendwo nach vorne zu treiben, als wenn du jetzt komplett in so eine internationale Saison gehst, wo du viel Reisestrapazen etc. hast. Also das musst du ganz klar überprüfen. Bergmann Harms auch tatsächlich ein Team, wo so eine Überprüfung letztendlich da mal stattfinden muss, wie ist die Entwicklung wirklich, mhm, ne, in der Thematik dann bei diesen Teams, also jetzt, die sind kein Perspektivthema, aber dann wirklich in eine Richtung, wollen wir mit denen tatsächlich olympisch irgendwo Medaillen gewinnen? Das wird da sehr, sehr schwer.
Investiert man weiter in die oder ist es halt auch mal an der Zeit, dass ich es halt dann entweder selbst auf dem zweiten Bildungsweg
quasi. Ich glaube, ja, was total interessant ist, ist ja, was Jürgen Wagner tatsächlich mehr und mehr implizieren will, dass diese Thematik mit dem Stützpunkt allein nicht das Gewinnbringende ist. Also er will ja den Stützpunkt so ein bisschen als Base haben, aber er will dann dort individuelle Teams entwickeln und eigentlich das fortführen, was er dezentral ja auch mit uns und auch mit anderen schon gemacht hat. Letztendlich auch das, was Maggie und Laura machen, die ja klar am Stützpunkt trainieren und auch auf den Bundestrainer zurückgreifen, aber...
Vielleicht ganz kurz, der Kameramann hat jetzt auch endlich Essen.
Deswegen, der Kameramann hat Essen.
Macht er jetzt nur noch einen Arm hier. Das sieht auch übrigens
sehr professionell aus.
Ihr werdet jetzt in den nächsten 3 Minuten keine Schnitte sehen.
Leiter der Sendung guckt auch nur noch Fußball. Ja.
Anscheinend, wir müssen, glaube ich, das Thema wechseln. Hier geht es nicht weiter.
Man wendet sich von uns ab. Ja. Erste Leute verlassen das Nein, Lokal.
Aber ich geb dir recht. Ich finde,
Schlagwort jetzt, Tole Wickler.
Nee, ja, komm mal gleich. Tole Wickler zum Beispiel, Spiel, fand ich total interessant gegen Fretschner Sievers. Also Simon Fretschner, auch 18 Jahre, glaube ich.
Mhm.
Ein Athlet, bringt unfassbar viel mit. Wenn du den siehst, denkst du, ey, wie kann jemand mit 18 schon so entwickelt sein?
Was für ein Körper auch,
ja,
ne?
Gut, Körper, ja. Ja, auf jeden Fall, aber auch also du sprichst bestimmt auf den Bizeps an, ne?
Das ja, einfach so ein Tier halt, ja, ne? Also der quasi jetzt schon einen Körper wie Paul Becker, auf den wir vielleicht später auch noch zu sprechen kommen.
Paul Becker ist ein Tier.
Oder?
Ja. Was denn für eins?
Was für ein Tier?
Paul Becker ein Tier wäre, was wäre das für ein Tier?
Der wäre ein...
Jetzt kommt Ackergaul oder sowas.
Nee. Der wäre irgendwas Elegantes.
Findest du, Paul Becker?
Find ich
das
schon.
Ist so ein
Ey, nee. Julius, Vorsicht, du hast den letztes Mal schon hier.
Ich wollte mich auch entschuldigen.
Habt ihr nochmal darüber gesprochen?
Nein. Habt ihr euch nochmal ausgesprochen?
Ich habe ihn kurz vorm Halbfinale, hatte ich ihn da. Da ging er wieder an mir vorbei und ich habe sein Sixpack gesehen. Es ist nochmal ein bisschen definierter gewesen.
Okay, also du meinst, er hat den Podcast einfach nicht gehört.
Ich habe an dem Morgen natürlich auch wieder an mir selber runtergeguckt in so einer Neonlampe mit meiner weißen, widerlichen Wampe. Ja, aber, und dachte so,
also, ey,
du Pflege, glaubst ja über Paul Becker zu sprechen, aber um bei der Rubrik zu sein, die ich jetzt gerade eingeführt habe, wenn Paul Becker ein Tier wäre, was wäre er für ein Tier? Er wäre nichts Elegantes.
Findest du nicht?
Nee, was ist
irgendwas,
elegant?
Irgendwas Kraftvolles, Elegantes. Eher so ein
richtiger Gaul, so ein Hengst. Nutztier.
Hengst. Oder so ein schönes Turnierpferd. Nee, Hengst, so ein Turnierpferd.
So Testosteron-Bomber ist er nicht. Ein Turnierpferd auch nicht. Das fehlt.
So, springt nur so hoch, Paul wie er muss.
Ist für mich, das ist ein Ochse. Das ist ein Ochse, so ein Acker-Ochse, der durch das Feld... ist ein Arbeiter.
Und Jonas Schröder?
Ein sehr hübscher Ochse vielleicht noch.
Nee, Jonas Schröder ist so ein...
ein Eichhörnchen. Elegant. Ja, sorgt rechtzeitig vor, bringt die Nüsse in den Kobel.
Ja, sowas. Ja, genau.
Oder?
Kobel heißt das?
Okay. Ja, heißt Kobel. Eichhörnchennest ist Kobel. Ja. Sind wir auch jetzt in der Kategorie Naturwissenschaften nominiert für den besten Podcast Deutschlands.
Ich dachte, deine Sprachüberleitung wäre jetzt Kobel-Rind, aber egal. Finde ich eigentlich eine geile Rubrik, dass wir immer ein Team rausnehmen und überlegen, was wäre es für ein Tier.
Was wäre denn Julius Tole für eine Giraffe, oder?
Ja. Nee, der hat aber auch so was Witziges. Der ist, weißt du, wie so ein...
Eine witzige Giraffe.
Nee, Jolly Jumper. Der, ich finde, Julius Tole, wenn er lacht, der hat ja echt so ein... Der hat ja ordentliches... Das musst du erklären. Na, Jolly Jumper. Jolly Jumper. Unsere Zuhörer wissen doch, aber das Pferd von Lucky Luke. Das ist Jolly Jumper. Ja, ihr. Na, ihr auf Leiter der Sendung, also... Der musst du erklären, Aufnahmeleiter. Aufnahmeleiter.
Der Aufnahmeleiter. Habt ihr eigentlich da hinten nochmal eine Gabel? Ist da noch eine Gabel übrig?
Aber Julius Tole wäre für mich so ein Jolly Jumper. Der ist.
Wir müssen uns übrigens beeilen, nur bis 22 Uhr. Es gibt bis 22 Uhr nur Dessert. Falls noch jemand bestellen will.
Nein, was ich sagen will, es wird eh eine brutal lange Folge. Also vielleicht muss man die auch splitten, wenn man das auf der Autofahrt hört. Oder man ist Brummifahrer. Ja,
und dann bringt wieder Tomaten aus Almeria nach Deutschland.
Oh ja,
mach weiter. Kann ich wieder schon. Ich muss sowieso gerade hier noch ein bisschen hacken in diese Thermos. Das war eine andere Geschichte.
Aber wir waren bei Simon Fretsch. So, Freude, Schweine, hör mal auf.
Schneiden wir. Okay.
Widerling. Alle. Roter Faden und Rotwein. Nein, so, jetzt mal zuhören.
Wir sind jetzt an der zweite Flasche ist angebrochen. Ja. Können wir auf jeden Fall sagen.
Simon Fretschner hat sich's gezeigt. Er bringt unfassbar viel mit. Und das ist ein grandioses Talent. Und klar, du kannst den Körper rausstellen. Gar keine Frage. Aber um ganz nach oben zu kommen, brauchst du halt auch tatsächlich ein bisschen mehr als den Armzug, die Sprungkraft und alles Weitere. Und wenn du dir das Spiel anschaust, wie sie gegen Julius Tol gespielt haben, und Milan Sivas ist letztendlich auch einer, der wahnsinnig viel mitbringt, im athletischen Bereich vielleicht unterlegen ist, weil er einfach diese Konstitution nicht hat, weil er die gleichen Probleme vielleicht hätte, wie auch ein Julius Tol sie im internationalen Segment hat, dass er so eine gewisse Wettkampfhärte hat, 4-5 Spiele in einem Turnier durchzustehen, dann Woche drauf wieder Turnier, so wirkliche Turnier-Aneinanderreihungen von 6-7 Turnieren, darüber reden wir dann ja, wenn du über internationales Klassement redest, dann musst du wissen, als 18, 19-Jähriger, wenn du dich in die World Tour reinarbeitest und nach Olympischen Spielen
da kommt deine Gabel übrigens.
Dann musst du in der Lage sein, diese langen Blöcke der Turniere zu spielen, dann kannst du nicht wirklich priorisieren, dann brauchst du Punkte und dann brauchst du am Anfang einen Körper, der das Ganze auch irgendwo mitmacht. Bei Julius und Clemens, die gehen dem Ganzen aus dem Weg, weil sie sensationelle Ergebnisse haben. Aber wenn Julius wirklich jedes Turnier spielen müsste, also Julius Tole, dann wird das bei denen auch anders aussehen. Und das ist das große Problem, dass diese Härte am Ende im Halbfinale oder Finale ja auch noch braucht. Aber ich finde, das sieht man bei Simon Fretschner, dass da dann auch noch in gewissen Dingen ist zur Weltspitze dann auch noch ein langer Weg ist. Ja. Das ist nicht im Bereich Athletik, da ist sicherlich schon einiges da.
Und dass vor allen Dingen Kraft ja und Athletik nicht unbedingt sozusagen die Spiele gewinnt, das finde ich, hat man ja auch in diesem Blockduell am Ende gesehen. Und zwar im Finale zwischen Nils und Julius. Da hast du auf der einen Seite den größten männlichen Spieler im Turnier, nämlich mit Nils Ehlers, 2,11 Meter groß. Eine wirkliche Kante, wo ich immer denke, so geil, dass wir so einen im deutschen Beachvolleyball haben. So eine typische Volleyballkante. Und auf der anderen Seite aber den Julius Tole, der ja wirklich ein Streichholz dagegen ist, aber trotzdem mit so viel Witz und so viel Raffinesse denn da vorne auch seine Punkte macht, oder?
Also Ich finde, Julius baut da extrem an Substanz auf. Wenn du da genau hingeschaut hast, also das ist bei so einem, wie nennt man die?
Schlags.
Schlags, nennt man die nicht auch Leptosome oder so? Irgendwie so wie heißt das? Lange, dünne Menschen.
Lulatsch.
Nee.
Entschuldigung, ja. Nee. Lulatsch.
Werde ich googeln, mit kurz raus.
Ja. Ich gebe dir total recht. Also Stabilität im Block. Ne, einfach sozusagen, was Rumpfkraft angeht, etc. Ne, Koordination. Das, was er aus einer seitlichen Bewegung an Sprunghöhe entwickelt.
Til Schweiger hat keine WLAN.
Doch, aber Emma. Also, Emma musst du eingeben.
Hat er sich extrem entwickelt, definitiv. Also, es ist halt nicht der Bizeps, der entscheidet.
Versuch's mal kurz mit Manta Manta 2. Entschuldigung, ja.
Alles gut. Ja. Er hat sich extrem entwickelt. Ich glaube, die absoluten Spezialisten und Experten können das sehen. Was ich jetzt nicht deine Richtung meinte.
Nein. Also die wirklichen Experten, die können
das nicht. Nee, du hast mich so fragend angeguckt, da wusste ich jetzt nicht, was ich sagen soll.
Ich finde, dass wir auch den Hörern so einen Mehrwert bieten sollten. Ja. Das muss keiner googeln, wir werden das gleich klären. Wir sind noch eine Stunde auf Sendung.
Ich möchte noch eine ketzerische Frage stellen, und zwar die: Was sagt das denn eigentlich über den deutschen, über die Spitze des deutschen Volleyballs aus bei den Herren in der Konkurrenz? Wenn,
dass wir nur Vize-Weltmeister geworden sind?
Ja, nee, das nicht, sondern dass wir ein Interimsduo haben, wie Nils Ehlers mit Erik Stadi, das dann auch mal deutscher Vizemeister wird, dass wir einen, und ich glaube, das wird er selbst auch so unterschreiben, nicht hundertprozentig austrainierten, mega fitten Alexander Walkenhorst haben, der mit Sven Winter dann hier Dritter wird. Das ist doch auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass diejenigen, die sich versuchen, auf irgendwas zu konzentrieren, auch noch nicht so weit sind, wie sie gerne wären, oder?
Ja gut, wir haben ja auch viele Verletzte, muss man ja einfach sagen. Ne? Lars Flügen fehlt, Yannick Harms fehlt. Also da wären schon noch zwei Teams gewesen, die durchaus da immer in Halbfinal-Schlagdistanz sind. Aber Interimsduos, ich meine, Nils Ehlers ist schon einer der durchaus dominierenden Blockspieler im Moment. Und Erik Stade ist ja jetzt auch kein schlechter.
Nee, ist kein schlechter, hat er auch gezeigt. Genau, ist ein richtig guter Beachvolleyballer.
Ja, aber du musst ja letztendlich auch das Kind beim Namen nennen. Also klar, Nils Ehlers und zusammen mit Lars Flüggen, die kratzen gerade an Olympia-Quali. Ja. Und das sind andere Zeiten, als es damals bei uns noch war.
Da ja, als es noch alles besser war. Ne? Ja.
Olympia, da waren die Plätze schon am dritten Turnier drin. Da hat man alles schon eingefahren, die Ernte. Nee, aber... Nee, das musst du ja auch ein bisschen wahrnehmen. Wir haben ein absolutes Top-Team, die sind Vize-Weltmeister und das werden sie jetzt auch nicht in jedem Turnier, weil nicht immer Weltmeisterschaften da sind. Aber das zweite Team ist letztendlich auf einer anderen Ebene unterwegs. Und das ist dann auch, und das muss man dann auch anerkennen, irgendwo tatsächlich ihr Maximum. Mhm. Also klar können die auch mal ins Halbfinale kommen und auch mal so ein Turnier gewinnen, aber wenn die Turniere top besetzt sind, dann sehe ich sie letztendlich in einem Ranking, das lügt ja nicht.
Also ja, genau.
So Olympic Ranking, das ist letztendlich eine Abbildung des Leistungsstands und so ist es dann eben. Und das wird ja auch extrem schwer, da neue Teams oben reinzukriegen. Deshalb glaube ich schon, dass es gerade eine extrem spannende Phase ist. Deshalb ist es wichtig, dass da Know-how reinkommt, wie in Form von Jürgen Wagner, weil die großen Nachwuchstalente, und da zählt ja ein Sven Winter genauso dazu, da ist jetzt genau die Frage, wie geht's in der Entwicklung von so einem Typ weiter? Also dass es mit Alexander Walkenhorst dann im olympischen Sinne irgendwo schwierig wird, allein aufgrund des Karrierefortschritts Alters, von Alex, ist da auch klar. Und da wird es dann irgendwann auch diese Teamtrennung geben, wo die Spreu dann für Sven irgendwo einen anderen Weg vorsieht. Bin ich sehr gespannt. Und Simon Fretschner ist für mich der andere Abwehrspieler, bei dem man sich dann tatsächlich die Frage stellt, wie das aussehen soll.
Und bei Sven Winter muss man ja auch wirklich nochmal sagen, auf der einen Seite A, immer noch blutjung, bringt auch schon immer und auch immer wieder ganz, ganz viel mit und hat das natürlich auch schon in jungen Jahren unter Beweis gestellt. Aber ich glaube, weiß ich, 3 oder 4 Mal müsste ich jetzt lügen, ist er U19 deutscher Meister geworden, ja damals auch mit Julius Thole U18 Europameister und hat ja auch immer wieder echt ein geiles Beachvolleyball gezeigt, so auf der deutschen Tour. Also da ist die Entwicklung sicherlich noch lange, lange, lange nicht abgeschlossen.
Genau, aber jetzt kommt halt wirklich die entscheidende Phase, ne? Also
genau.
U19 deutscher Meister auf der Tour, irgendwie gute Ergebnisse machen, kannst dir gar nichts von kaufen, ne? Jetzt kommt die Phase, wo du wirklich den Feinschliff machen musst, wo du halt nicht nur Athletik und Technik brauchst, sondern jetzt geht's halt an alles. Ne? Jetzt ist das Gesamtsystem, musst du dir anschauen, jetzt musst du für dich das optimale System entwickeln, ne? Und jetzt musst du irgendwann auch liefern. Also jetzt kommt die Zeit.
Auch auf Blocker-Ebene sehe ich da auch ein großes Problem bei den Männern. Also wer soll das sein?
Robin Sover ist ja sicherlich momentan so dann jemand, der zumindest diese Ansprüche hat.
Ja.
Ja, und sicherlich auch die Voraussetzungen mitbringt, aber nur groß und hoch. Und ja, genau. Also jetzt. Aber gut. Ein Team haben wir ja. Lass uns auf das erstmal konzentrieren. Du hast ja getroffen, glaube ich, Julius, ne?
Ah, du kannst das super mit der Überleitung, echt.
Ja, ich höre.
Du hast ja auch teilweise mal mitkommentiert, da habe ich dich da oben gesehen. Ja, ne?
2 Spiele, genau. Mehr war nicht drin, aber die machen immer Spaß. Ja.
Nicht persönlich nehmen, aber war gar nicht so schlecht.
Ich durfte ja auch nicht mehr hier mit dem Bärscheid, ne? Also Bärscheid ist jetzt gesetzt für einen Olympiasieger, ne?
Aber übrigens
kommt man nicht mehr ran.
Nee.
Ja. Aber mit Daniel macht's auch Spaß. Daniel hört wirklich sowohl bei Sport Deutschland TV als auch bei Sport 1.
Also soll ich dir mal sagen, der war mal früher Praktikant bei uns beim NDR.
Bei dir, unter dir.
Ja, was heißt unter mir, unter uns.
Hast ihn unterdrückt.
Ein Jahr und das ist so eine Tragödie, dass der nicht mehr für uns arbeitet. Das ist echt schade.
Abgehauen, ja.
Ja, ja. Aber es ist echt ein toller Kommentator geworden.
Absoluter Fan dieser Sportart. Vor allem so jung noch, ne?
Ja, also. Jetzt reden wir schon über Nachwuchskommentatoren. Ein toller Spieler.
Ja, also, so, Thole Wickler jetzt.
Genau, ja, Thole Wickler, wir haben danach mal heute dann zeitlich auch mit dem Aufnahmeleiter, der ist natürlich jetzt schon abgetaucht, haben wir mal was anderes probiert. Wir hatten dann nochmal eine, glaube ich, so 30 Minuten Talk mit den beiden, also mit den beiden deutschen Meisterinnen und auch den deutschen Meistern. Und da konnte ich sie mir dann tatsächlich nochmal schnappen und wir haben ein bisschen gesprochen. Und dass die beiden witzig sind und Humor haben, das hört man auf jeden Fall.
Grandioses Finale. Letztendlich gab es aber bei den deutschen Meisterschaften kein Team, was euch so wirklich ins Wanken gebracht hat. Woran lag das? Wart ihr wirklich so heiß drauf, diesen Titel zu gewinnen? Wenn wir uns zurückerinnern, 2019 haben die Ponywatze, also kein Nationalteam, euch hier ein bisschen die Show gestohlen. Wart ihr richtig heiß auf diesen Titel, Julius?
Wir waren richtig heiß, ja. Das war jetzt unser absolutes Highlight nach der Olympia-Verschiebung. Haben unsere ganze Periodisierung hierauf ausgerichtet, waren auch dementsprechend schon angespannt, nervös, aber das ist ja teilweise dann auch sehr hilfreich. Ich glaube, Viertelfinale und Halbfinale waren wir sehr gefordert, hatten richtig starke Spiele, auch enge Sätze dabei. Und ja, dass wir am Ende hier ohne Satzverlust dann durchgekommen sind, freut uns natürlich total.
Ja, du bist ein großer Familienmensch, wir haben deinen Vater immer wieder eingeblendet gesehen. Ja? Das war anfangs ja aufgrund der Corona-Pandemie und den nur 200 Zuschauern gar nicht so einfach, für ihn ein Ticket zu bekommen. Also ich habe deinen Aufruf in den sozialen Medien ja gehört. Wie bist du an das Ticket für deinen Papa gekommen? Das musst du aufklären.
Ja, ich musste kämpfen. Also auf meinen Aufruf hat sich tatsächlich keiner gemeldet, aber ich bin schon auch überrascht. Irgendwo hört dann die Gemeinschaft im Beachvolleyball auch auf.
Wenn wir ein Stadion von 6.000 haben und wir müssen auf 200 Zuschauer runter, ja, da ist uns auch dann Papa Tole vielleicht ein Stück weit egal. Ja,
ja, ich hatte schon Verständnis. Nee, am Ende haben wir dann eine Mischung irgendwie aus Family-Tickets gemacht. Da hatten wir drei, da hat der Clemens ein bisschen zurückgesteckt diesmal, damit meine nordischen Familienmitglieder mitkommen durften. Und am Sonntag hatten wir dann irgendwie noch über einen Freund ein Ticket. Also es war ein langer Weg.
Ja, Clemens, also Papa Tole, der sticht heraus, ja. Den sieht man. Ihr habt natürlich ein bisschen gleiche Gesichtszüge, aber ihr habt auch ähnliche Körpergrößen. Wie war es bei dir? Waren deine Eltern auch da und ist dir das persönlich sehr, sehr wichtig, dass sie dich unterstützen in diesen wichtigsten Turnieren des Jahres?
Also meine Eltern sind normalerweise immer dabei bei quasi allen Turnieren. Diesmal hatten wir echt sehr, sehr wenig Tickets. Von daher haben sie gesagt, dass sie diesmal nicht kommen. Und Papa Tole, die Tickets kriegst. Und genau, nächstes Mal sind sie auf jeden Fall wieder dabei, dann im nächsten Jahr. Haben im Fernsehen, glaube ich, alles verfolgt und werden sich auch das hoffentlich angucken.
Ja, das hoffe ich auch. Julius, du hast es mal verraten, dass du an guten Tagen dir mal ein Bierchen gönnst. In den Pokal, da sind ein paar Schlitze drin, also da könnte das Bier rauslaufen. Aber inwiefern werdet ihr heute Abend noch die Möglichkeit haben zu feiern und vor allem aufgrund der Corona-Pandemie, wie feiert ihr und wer ist dabei?
Ah ja, also wir haben nichts geplant bisher, jedenfalls soweit ich weiß. Werden das auf jeden Fall klein halten, weil wir jetzt noch unsere weiteren Highlights haben mit Utrecht und der EM in Riga. Aber ein oder zwei Bier wird es sicherlich geben.
Also du reist ja als Vize-Weltmeister an. Du weißt, dass ganz Deutschland das erwartet, dass ihr diesen Titel gewinnt. Und du bist nicht in der Lage, vorher ein Restaurant zu reservieren, um dann zumindest noch eine Pizza zu gewinnen.
Der Julius ist dann nicht in der Lage. Ich habe natürlich noch eine Überraschung für ihn parat. Da weiß er noch nichts von.
Also für wie viele Personen konntest du reservieren? Also
ich konnte für zwei Leute reservieren. Das wird ein schön romantisches Dinner zwischen uns beiden. Hab das im schönen Restaurant in Hamburg gemacht. Er kriegt auch kein Bier, er kriegt einen kleinen Weißwein. Hoffe, er ist trotzdem glücklich.
Ich will ihn damit hoffentlich nicht vergiften, weil für euch steht ja tatsächlich noch ein bisschen was an. Ihr fahrt nach Utrecht, da wird ein neues Format ausprobiert. Was für uns in der Sport1-Welt und für euch sicherlich noch ein bisschen höher hängt, sind die Europameisterschaften in Jomala. Da gibt es natürlich aufgrund der Einreisebeschränkung immer wieder Fragezeichen drüber. Wie geht ihr damit um und freut ihr euch tatsächlich da dann wieder auf die großen Gegner zu treffen? Also die Russen, die euch dann vielleicht ein bisschen ausgebremst haben am Roten Baum 2019 und habt ihr mit denen noch eine Rechnung offen. Also freut euch auf die Duelle dann auf Augenhöhe?
Ja, wir freuen uns total. Es wird richtig spannend, wie das Turnier dann aussieht. Ich glaube, einige Nationen wie wir haben richtig durchgezogen. Es gibt sehr wenige Nationen, die überhaupt Turniere spielen konnten. Bei den Italienern, beim Carambula habe ich gesehen, der hat angefangen, 3 Monate lang Tennis zu spielen. Also jeder geht natürlich ein bisschen anders auch mit der Situation um. Einige stehen in den Startlöchern, erste Mal Olympische Spiele. Andere werden das 4. Mal da. Das hat natürlich einen anderen Stellenwert. Für uns wird es ein spannender Gradmesser. Ja, und hinsichtlich Corona, wir mussten die 3 Tage vor Timmendorf echt viel organisieren. Corona-Tests, Anreise für unser Team, Corona-Tests für unser Team. Ist ein sehr, sehr komplexes Sicherheitssystem dahinter. Und ich glaube, das ist auch total notwendig, dass das vielleicht stattfinden kann.
Clemens, du hast die Situation angesprochen, dass hier der Druck dann schon auf euch lastete. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ihr habt eine Psychologin, Annette Zighetti, die hat mit euch mal quasi einen psychologischen Trick angewandt und euch Baby-Pampers geschenkt, wenn ich recht informiert war. Und da gibt es eine nette Geschichte. Magst du es erzählen oder soll ich es?
Also erzähl lieber du, weil die Baby-Pampers habe ich tatsächlich nie bekommen. Aber es gibt was anderes Lustiges. Wir haben nach dem ersten Spiel heute haben wir zwei gekochte Eier bekommen.
Ja.
auf den Tisch gelegt. Was sie dann weiß, wissen wir natürlich nicht. Ja. Da musst du sie selber fragen. Aber die Pampers-Geschichte, vielleicht erzählst du mir da was Neues. Mal gucken.
Ja gut, das werden wir dann sicherlich ein andermal aufklären. ihr wollt mir da wahrscheinlich irgendwas nicht erzählen. Oder es ist eine Ente gewesen. Auf jeden Fall, wenn wir den Blick nach Jomala zur Europameisterschaft richten, dann wünschen wir, glaube ich, euch und allen anderen Nationalteams da sehr, sehr viel Glück. Hoffentlich eine Medaille, vielleicht sogar mehr. Auf jeden Fall der erwartete Schlagabtausch mit den großen Nationen in Europa, Russland und Norwegen. Wir drücken euch die Daumen und werden das natürlich live verfolgen.
Eier, wir brauchen Eier.
Ja, aber ich stand völlig auf dem Schlauch. Also das war auch keine Glanzleistung. Ging mir auch tatsächlich bis Podcastaufnahme noch ein bisschen nah, weil ich habe das am Ende ein bisschen verbockt. Diese Pampers-Geschichte, die war falsch recherchiert. Ich hatte die bei denen angelegt. Ich habe auch noch keinen getroffen, weil wir kurz danach jetzt ja zusammensitzen. Ja. Aber Annette Zigete arbeitet immer mal wieder so. Ich glaube, das ist unbestritten. Ich werde es recherchieren, werde sie auch notfalls fragen, wie das mit der Pampers war. Aber wie geil ist die Aktion, dass Annette Zigete ihnen zwei hartgekochte Eier nach dem Halbfinale hinlegt und gut, wie dumm von mir, dass ich es nicht checke und nicht frage, ja und, was wollt sie damit sagen? Und das haben wir dann natürlich off record, aber wir haben ja die Möglichkeit, das jetzt wieder reinzubringen. Sagt sie, ja klar, weil wir sind halt ohne die Dinger heute ins Halbfinale gegangen. Fand ich geil. Also finde ich ein cooles Bild und wir beiden haben es auch rausgelassen, ja.
Ja, ne, schönes Bild von der Sportpsychologin. Wobei, also...
Das hatte ja uns Julius auch im vergangenen Podcast verraten, also wie lange und wie eng und wie intensiv die zusammenarbeiten. Also das ist dann wirklich so die Schnittstelle für ihn im Kopf. Und ich finde das übrigens auch ganz interessant. Also man hat das ja häufig die Situation, dass wenn das eine Spiel gerade fertig ist, dann sind die nächsten Spieler schon auf dem Weg in die Arena. Und dann kommt da zum Beispiel so ein Julius Tole rein und der guckt wirklich so, als... So wie wenn man vielleicht früher in der Disco war und Leute so auf Drogen waren, wo du sagst, die gucken quasi so durch dich durch. Und der kommt da so rein und hat wirklich hat so einen Tunnelblick. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass die sich dann halt so erarbeiten.
Ja, wobei, also das war ja gemünzt vor allem auf den ersten Satz im Halbfinale gegen Alexander und Sven. Und das war eine enge Kiste. Also da war, ich glaube, 19-18 für Alex und Sven. Die waren zwischenzeitlich mit dem Break 1 vor. Eigener Aufschlag. Also
ich glaube, er schlägt das Ass wirklich sensationell in
auf
die Ecke.
Auf 19-18, dann Sideout, genau. Ausgleich und dann...
Aber, genau, oder und dann
war das 20, das Ass von Alex, meinst du?
Ja, genau. Würde ich da
auf die Ecke da, ne?
Ja. Sensationell.
Wirklich. Ich finde, die haben im ersten Satz ein sensationelles Spiel gemacht. Genau so letztendlich musst du spielen gegen die beiden. Eine super Anlage. Was geil war, wir konnten ja wirklich reinhören auch mit den beiden. Im zweiten Satz ging es ihnen so ein bisschen durch und klar, am Ende erster Satz waren es tatsächlich ein bisschen die Fehler von Alex dann, aber ich will die Leistung nicht schmälern. Es war in allem eine sehr, 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 sehr gute Partie. Und du hast das Zögern gemerkt. Und das Ding war auf Messerschneide. Das kann auch anders ausgehen.
Aber man hat es auch gemerkt, ne? Tole Wickler haben schon mal jetzt so den Druck gespürt. Okay, jetzt sind wir Vize-Weltmeister. Jetzt den Titel letztes Jahr mit dem Lightgate nicht geholt. Jetzt wollen wir liefern. Ne? Und das macht halt auch mit so einem Top-Team noch was.
Total. Und das fand ich eben auch total spannend, als es dann eben durch war, dass... Also wie sehr sich Julius Tole auch nochmal vielleicht mehr über diesen Titel gefreut hat, da hast du richtig gemerkt, das war nochmal so ein Stück weit, weiß nicht, Europameister, Vize-Weltmeister werden, World Tour Final, nicht Gewinner, aber Zweiter. Also es war schon wirklich was ganz Besonderes für ihn.
Ja, ist ja auch, also was gab es in diesem Jahr auch zu gewinnen? Über was willst du dich freuen? Und die arbeiten ja auch letztendlich brutal hart, dann gibt es für die meiner Meinung nach nur zwei Titel, Deutscher Meister und Europameister. Und den einen haben sie im Sack, letztendlich auch aufsteigende Form und bin gespannt, was sie dann in 14 Tagen machen.
Bin ich auch. Einer, der leider gar nichts mehr machen wird in Zukunft, und zwar auf der deutschen Tour, weil er gesagt hat, er legt jetzt seinen Fokus auf Arbeit und Familie, haben wir ja auch schon mal thematisiert, ist Jonas Schröder. Das fand ich auch echt cool. Also so wie die Emotionen, also wie auch so Beachvolleyball Deutschland, zumindest die jetzt mit dabei waren, das dann auch nochmal abgefeiert haben.
Du hast die 200.
Wie bitte?
Ja, das war natürlich ein bisschen schade, dass nicht da die 6.000 nochmal so richtig...
Ah, das hätte er schon verdient gehabt.
Aber das ist ja so ein Querschnitt, ne? Das ist ja quasi wie so ein Dorf, das dann die Quoten hochrechnet und genauso, wie heißt es da noch irgendwie in der Weinstraße, da gibt es doch mal dieses Örtchen, das irgendwie für Deutschlands Durchschnitt steht. Kennt ihr das nicht?
Nee.
Da gab es irgendwie doch mal irgendwie so eine Dokumentation. Kennt ihr das noch?
Ist auch ein Thema, auf was ich jetzt ungern hinaus würde.
Okay, Jonas Schröder wurde...
Die Weinstraße schon.
Aber wir sind ja schon ein bisschen auf der südlichen Weinstraße quasi, also gedanklich zumindest. Also nein, also Beachvolleyball Deutschland hat nochmal einem ganz großen Sportsmann Respekt gezollt. Und zwar einer, der das jetzt seit über 10 Jahren ordentlich mit geprägt hat und vor allen Dingen immer gefühlt immer ein fairer Sportsmann war, immer positiv an die Sache herangegangen ist und auch in dieser Konstellation etwas Besonderes dargestellt hat. Und beide haben es dargestellt, und zwar, dass sie wirklich richtig dick befreundet sind. Und dass dann irgendwie ein Paul Becker sagt, das ist mein bester Freund, und Jonas Schröder sagt, das ist mein bester Freund. Und
ach, da, das habe ich in dem Büro.
Doch.
Hä? Das ist ja auch noch nicht. Ja.
Und ich denke mir so, bevor wir vielleicht selbst auch nochmal drüber sprechen, über diese entscheidenden Szenen, ich bin nämlich nach dem Turnier nochmal auf Paul Becker zugegangen und habe zu ihm gesagt, so Mensch,
du bist dick.
Wir können ja, ich soll dir von Julius Brink noch sagen,
du siehst dick aus im Fernsehen.
Du bist ganz schön dick. Du weißt ja, Fernsehen macht immer 5 Kilo, bei dir sind es 8.
Hast du Bluetooth an jetzt?
Cool. Ich habe Bluetooth an und krass. Wir hören jetzt nochmal Paul Becker zu Jonas Schröder.
Danke an Jonas. Ja, Jonas Schröder, einer meiner besten Freunde mittlerweile, einer, der mich nochmal auf ein anderes Beachvolleyball-Niveau gehoben hat mit Mitte 20. Bin ihm sehr dankbar, ein großes menschliches Vorbild auf jeden Fall. Ganz bescheidener Kerl. Gut ist, dass wir in Mainz, ich glaube, einen Kilometer auseinander wohnen. Heißt, wir werden uns weiterhin oft sehen. Aber natürlich schade, dass er kein Beachvolleyball mehr spielt. Ja, große Dankbarkeit, wünsche ihm alles Gute und sicherlich ein Verlust für den deutschen Beachvolleyball.
Ja, absoluter Verlust für den deutschen Beachvolleyball.
Schöne Worte, die er da wählt.
Ja.
Und das war, glaube ich, dann auch nochmal so ein emotional punch bei diesen deutschen Meisterschaften, oder?
Ich fand es halt wieder so ein bisschen, also hast du nochmal drüber nachgedacht, was der letzte Ball war? War halt ein Schlag von Jonas im Block.
Und bei mir war es eine Medical Timeout, Frust, danach Pommes Schranke und ich wusste, irgendwas ist mit meiner Hüfte und ich kann mal auf jeden Fall das nächste Jahr nicht spielen.
Und du meinst, also okay, Jonas hat es besser gemacht.
Ja. Nee, ja. Ich fand es schön, dass er das noch erleben kann. Ich meine, für Corona kann keiner was, wir wollen das ja alles auch nicht mehr mit diesem Virus. Ja. Aber auch wenn es nur 200 waren, ich fand, ihr habt es schön gemacht, ihm da nochmal eine Bühne zu bieten. Und ich muss man auch sagen, Alexander Walkmus hat da sehr, sehr schöne Worte für gefunden, hat das tatsächlich in seinem, na, es war kein TV-Interview, sondern ein Stream, aber er hat da letztendlich auch seine Zeit im Interview genommen, um ihn zu huldigen, um Danke zu sagen, das einzuordnen. Das kann, finde ich, ein aktiver Spieler, der ihn gerade besiegt hat, nochmal anders, und das hat er sehr, sehr schön gemacht. Also es war, ja, große Worte, und ich finde, letztendlich ist es schön, dass er so einen Abschluss findet. Deshalb ist Timmendorf auch geil, ne? Dass wir, wenn du jetzt überlegst, du spielst am Ende eine Liga aus, also nichts gegen die Beachliga, ja, also wenn da einer kommt, jetzt no front, ne? No front. Nein, aber wenn du so etwas spielst, dann hast du am Ende vielleicht auch nicht diese Momente, wo alle nochmal zusammenkommen in einem anderen System, oder wir hätten jetzt die deutsche Meisterschaft nicht gehabt und hätten gesagt, wir hätten ein Ranking aus den Turnieren in Düsseldorf und Hamburg genommen. Also ich will keine Systeme miteinander vergleichen, aber ich finde es schön, dass wir auch Spielern so eine Bühne geben können und dass wir die Möglichkeit haben, ihm einen Abschied zu schenken, den er auch verdient hat.
Absolut. Ich hatte ganz große Angst, dass er auf Court 2, und der musste ja abgehängt werden, damit nicht die Leute auf der Seebrücke.
Das wäre wirklich eine Beerdigung geworden.
Ja. Auf Gott, und, für den. Ja, keiner darf zusehen. Keiner darf zusehen. Und Udi Schneider, richtig?
Ja.
Udi Schneider.
Das werde ich recherchieren. Ja. Also, ob das wirklich stimmt.
Quasi in Anführungszeichen beerdigt Jonas Schröder. Das insofern ist gut gelaufen. Schön, dass sie nochmal die zwei guten Spiele hatten. Und großer Typ.
Ich meine, schade. Was man ja auch, und wir haben es ja versprochen, wir wollten noch so ein bisschen. Ich habe es letztendlich in unserem Social Auftritt, also Shorts.
Der Chat gönnt.
Ja, der Chat gönnt. Nein, ich habe da nochmal so ein bisschen eingeholt, weil.
Es war langweilig.
Ja, ich habe mir schon mal so eine Stunde abends, meine Frau sagt, sag mal, was machst du da?
Kati hat eine Regelung,
dass du das Snake gespielt. Nee, ich habe das dann gelesen, und ich bin ja auch neu in dieser Social Community, aber du merkst ja schon, dass viele da auch dann wirklich sehr, sehr nah dran sind und auch auf diese Antwort irgendwo warten, und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wir hatten einfach das Thema, also wenn man einen Podcast jetzt in unserer Thematik als Unternehmung sieht, wir setzen uns mal zusammen, besprechen ein paar Themen, was wollen wir gleich sprechen, und es fallen immer ein paar Dinge raus und ein paar Dinge, die entwickeln sich in der Woche letztendlich auch, und wir hatten zum Beispiel bei Jonathan Erdmann in der Thematik einfach, ja, wie soll man sagen, Redaktionsschluss, also wir sind dann irgendwann ja auch zusammengekommen, haben gesprochen, und danach passieren Dinge, und also klar, wir hatten ein großes Thema, diese Causa Walkmaus, da stehe ich auch zu, da war es einfach von Vorteil, dass wir sagen, hey, das sollen jetzt erstmal DVV, DVS und so klären und ich sehe uns da nicht tatsächlich als Sprache und zu vielen anderen Themen können wir und wollen wir auch was sagen und zu der Thematik des möglichen Boykotts konnten wir zu dem Zeitpunkt eben nur sagen, dass Jonathan Erdmann erstmal zu keinen Turnieren der deutschen Serie, German Beach Tour, das waren ja für ihn, weil er top platziert war und letztendlich auch ein guter Spieler gewesen wäre, ist, sich nicht angemeldet hat. Und dann meldet er sich aber zu den deutschen Meisterschaften schon an. Und dann meldet er sich dort mit einem Attest ab. Und ich finde, das muss man dann auch, klar, wir nehmen viele Dinge auch lustig, auch mal wollen das auch humoristisch begleiten, aber ich finde da, wenn es dann ernsthaft wird, muss man es auch dann so benennen, dass man sich jetzt auch über so einen ärztlichen Attest nicht hinwegsetzen kann. Ich kann nicht sagen, oh, das ist gefaked oder das ist irgendwas. Und das ging ein beim DVV. Da haben wir David natürlich nochmal gefragt, wie war das? Hat er wirklich gemeldet und abgemeldet? Ja, so war's. Und später, danach, haben wir von seinem Post erfahren. Und natürlich wussten wir, ob der Gerüchte, dass er sich anmelden will, ein Statement setzen, weil er, und das ist ja auch keine Neuigkeit und auch nicht in der letzten Woche passiert, dass er eben diesen Modus nicht in Ordnung findet. Und dass er sich eingebracht hat, sicherlich mit anderen zusammen, auch mit Dirk Westphal und Erik Stadi, und gesagt hat, nee, unter diesen Umständen, wie das jetzt gelaufen ist, möchte ich dazu nichts sagen. Ich finde, es ist aber dann auch wichtig, diese Themen wirklich ja, von allen Seiten zu betrachten.
Total,
ja. Und ja. Diese Entscheidung, die damals getroffen wurde, da stand ja letztendlich Volker Braun in der Hauptverantwortung. Also er war damals der DVS-Geschäftsführer, wenn ich recht informiert bin, kommissarisch. Und es war eben noch nicht David Klemperer. Also man kann ja den Kübel der Gülle gerne immer über Davids Kopf ausgeben. Aber
es sollte hin und wieder auch Sinn machen. Aber,
ja, gerne, immer auf ihn drauf. Ja.
Genau,
so hat ganz einen großen Kopf. Nein, aber was ich sagen will, das nur am Rande. Nein. Aber ich finde,
echt da muss immer man den größten Skihelm übrigens.
Da muss man alle Aspekte irgendwo einfließen lassen. Und man kann das auch kritisch sehen. Man kann die Thematik kritisch sehen, dass man die Top 8 Teams für Timmendorf setzt. Definitiv. Und das sollte in einem sportlichen, ausgefochtenen Wettbewerb unter Normalbedingungen auch nicht stattfinden. Und wie das dann gelaufen ist mit dem Alternativvorschlag, den kenne ich nicht. Und den gibt es natürlich, ist es auch gut, dass wir deutsche Spieler haben, die sich da einbringen. Und Dirk Westphal ist für eine, bin jetzt nicht super nah an ihm dran, aber das ist ein Nationalspieler. Ich glaube, der hat auch ein Standing und auch eine
Meinung. Total,
das
ja.
ist auch wichtig wahrzunehmen, genauso mit Erik Stadion und mit Jonathan Erdmann eben auch. Und letztendlich ist es dann ja aber, wenn wir Timmendorf mal Revue passieren lassen, dann vieles dann doch anders gekommen. Also Jonathan Erdmann kann sich in einem Mannschaftssport auch nicht allein anmelden. Er hat dann einen Partner. Und der meldet sich mit Max Bezin an. Und Max Bezin hat hier gespielt. Und das auch sehr, sehr gut. Ja. Und das ist dann immer die Thematik, was entscheidet letztendlich ein Team? Was ist die Teammeinung? Was ist individuell die Meinung? Und Erik Stadi hat natürlich auch eine individuelle Meinung gehabt zu der Thematik, die ja dann auch mit einer Rolle rückwärts dann auch aus nachvollziehbaren Gründen. Ich kann das vollkommen nachvollziehen und das ist ja jetzt auch rückblickend ein bisschen die Idee. Der hat doch total profitiert.
Total gewonnen. Ich meine, er ist deutscher Vizemeister geworden.
Sensationell gespielt.
Er hat super gespielt und der, natürlich gehört der zu diesen deutschen Meisterschaften mit der Performance und auch grundsätzlich. Und
genau, damals schon bei den Youth Games in Nanjing mit Niklas Rudolph gewesen. Also schon immer gezeigt, dass das ein riesengroßer Beachvolleyball sein kann. Ne?
Genau, und auch die Thematik dann mit seinem Buddy und dann zu spielen hier. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er tatsächlich dadurch Nils Ehlers auch auf dem Weg zu den Olympischen Spielen hilft. Sicherlich ist es ein Baustein und für die EM auf jeden Fall. Aber es ist doch auch nachvollziehbar, dass er mit seinem Kumpel spielt. Aber ich glaube einfach, dass wir das, was wir hier erlebt haben, dass es einfach, ja, es ist eine Ausnahmesaison. Es sind auch Ausnahmebedingungen. Es gibt, wenn es überhaupt die Frage irgendwo offen lässt, was sind denn dann die fairen Bedingungen im Beachvolleyball? Wir haben tatsächlich auch mal eine Saison gehabt, wo die Nationalteams, ich glaube, ins Viertelfinale reingesetzt wurden. Einfach um sie zum Turnier zu bekommen und sie letztendlich für einen TV-Partner attraktiv zu haben. Ist das wirklich gerecht im Modus? Ist ein Poolplay-System, wie wir es jetzt auf der World Tour spielen, ist das in dem Sinne gerecht?
Ja, ist ja auch
das hat so eine Tragweite und es ist so ein Riesenthema, da müssten wir 10 Podcast-Folgen bringen. Und wir können
auch
nicht immer alles da letztendlich, nein, viele Schritte schon bekommen. Wir können das nicht alles en Detail diskutieren, aber ich finde, was man machen muss.
Dirk, wir brauchen den Zettel.
Ja, das versuchen. Nein, nein, das ist ein sehr wichtiges Thema. Da kann auch ja, der Leiter auch der Sendung kann da jetzt reinschreien. Das will ich sagen. Ich finde, was wichtig ist und was in der Diskussion oftmals zu kurz kommt, ist, dass man sich auch anstrengen muss, die andere Seite zu sehen.
Total,
das,
ja.
Das tue ich bei Erik Stadi komplett und das verstehe ich auch bei Dirk Westphal. Er hat das sogar in der Formulierung ja kritisiert. Er hat gesagt, es ist kein Boykott, es ist ein Verzicht. Und das ist tatsächlich ein ganz anderer Ausdruck dafür. Das finde ich in dem Sinne verständlich.
Ich sperre mich nicht, sondern ich nehme sozusagen das nicht an.
Und ich war doch selber auch als Athlet in dieser Thematik. Wenn wir Peking Olympische Spiele, wie haben wir über die Menschenrechtssituation da gesprochen? Wie wurden die Menschen aus der Region verbannt, in der wir dann unsere olympischen Wohnungen hatten? Das war doch schäbig. Natürlich. Und dann musst du für dich individuell in so einer Tragweite dann eine Entscheidung treffen. Und die ist dann auch zu respektieren. Ich als Athlet habe aber damals gesagt, nein, das ist jetzt mein Höhepunkt. Und natürlich finde ich das nicht gut. Aber dennoch starte ich bei den Olympischen Spielen. Und letztendlich kannst du die Thematik auch in Rio aufmachen. Also müssen bei den Olympischen Spielen in Rio, wo Laura Ludwig Olympiasiegerin, müssen auch ganz, ganz viele Menschen darunter leiden. Wahrscheinlich immer noch, weil sie Steuer und die Zeche für den ganzen Kram zahlen. Das ist letztendlich in der Welt oftmals sehr, sehr facettenreich. Und ich glaube, der Diskussion müssen wir uns im Sport und gerade in Deutschland, wo wir einfach auch Meinungsfreiheit haben, die müssen wir zulassen und uns der stellen. Aber wir dürfen dann tatsächlich auch den zeitlichen Aspekt nicht außer Acht lassen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich in diesem Podcast gesagt habe.
Wirklich, sensationelle Themen, aber es ist...
Nein, ist doch egal, wir können doch mal zwei Stunden, gibt keinen Podcast in zwei Stunden.
Halb elf, nach zweite Flasche Wein nach einer deutschen Meisterschaft.
Ja, ich wollte das sagen, weil ich...
Ja, das ist gut, hast du gut gemacht, hast du wirklich gut gemacht.
Aber haben wir nicht noch ein Thema? Wir haben bestimmt noch... Wir könnten noch...
Wir haben jetzt hier gleich noch das Zuschauerthema, das wir auch noch mit aufmachen.
Genau. Was ist denn das Zuschauerthema?
Aber
hier?
Was ich nur noch auf jeden Fall sagen wollte, ist, und da möchte ich so ein bisschen ins gleiche Horn pusten, weil wir bekommen natürlich auch viel Feedback und wir merken natürlich auch, dass manchmal das Feedback auch schon vorgefertigt ist, dass man was sagen kann und schon weiß, okay, das geht in eine Richtung. Und ich denke irgendwie, dieses Wochenende hat eigentlich genau das gezeigt, was der Sport ausmacht, dass wir eigentlich alle und wirklich alle und alle, die an diesen deutschen Meisterschaften teilgenommen haben, wirklich alle eine Idee haben. Wir haben Lust auf diesen Sport und den wollen wir nach bestem Verstand und nach bestem Wissen und Gewissen zelebrieren. Und genauso ist es auch wirklich bei diesem Podcast hier. Also wir haben Lust auf dieses Thema, wir haben Lust auf diesen Sport. Und deswegen sitzen wir hier, weil wir sonst natürlich auch sagen könnten, mein Gott, dann schmeißen wir uns jetzt irgendwie in den Bus auf Richtung Heimweg. Wir sitzen schon im knallroten Feuerwehrauto oder wir liegen schon längst im Bett und haben die Füße hoch. Aber haben wir nicht, sondern wir haben Bock auf diesen Sport und machen das noch.
Und wisst ihr, was das Krasse ist? Das ist sogar bei Verbänden so.
Echt? Ihr habt auch Bock auf den Sport? Also müsst ihr aber erstmal unter Beweis stellen.
Also ich muss eine Sache hier wirklich lobend rausstellen. Ich bin ja ein Kaffee-Junkie und ich habe mir bei David jetzt Kaffee geschnorrt, eigentlich die ganze Tour über. Und du konntest so sehen, seitdem er hier Geschäftsführer ist, zieht er wirklich andere Seiten auf. Und
es gibt besseren Kaffee, meinst du?
Nee, ja, das auch. Hier gab es tatsächlich schon mal Filterkaffee. Alle sagen so, die alte Kanne, so ein Schrott. Also in Düsseldorf hat es noch irgendeine alte Espressomaschine wahrscheinlich bei dir aus dem Keller. Ey, so geht das nicht. Wenn ich das hier übernehme, dann machen wir das richtig gut. Jetzt gab es Filterkaffee und das Geilste war, es gab Oatly Hafermilch. Kannst du dir vorstellen?
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Warst du das? Hast du das eingeführt? Ja. Es gab wirklich Oatly Hafermilch. Ich dachte so, das ist so ein Ding, da habe ich mir nochmal eine Lette mit in den Rucksack gepackt.
Wir haben eine großartige Zukunft. 2021 wird sensationell.
Okay, ich dachte, ihr sprecht jetzt an, dass es jetzt Essen für Trainer gibt, aber okay, Oatly Hafermilch.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, gut.
Ich habe nichts bekommen heute den ganzen Tag. Ich habe nur gesabbelt und von daher, wenn ihr nichts mehr habt oder habt ihr noch ein Thema, dann würde ich
die Kati sorgt ja eigentlich immer für
Kati, dich. Kati, hast du noch ein Thema?
Die bestellt die ganze Zeit Fußball.
Jan, hast du noch ein Thema?
Dirk?
Jonas Schröder, okay?
Genau, weil es gab noch so einen Moment, der war wirklich nicht so in den Kameras.
Komm ruhig mal ein bisschen ran hier, komm ran. Also ein bisschen mit Abstand, aber sonst ran.
Das war da 1,50 Meter am Ballock.
Dirk Berscheid, meine Damen und Herren.
Das war nämlich dieses.
Du musst, du hast noch nicht so häufig ein
Mikrofon. Ja, genau.
Mikros kenne ich nicht. Ja. Das war, als ihr ihn verabschiedet habt unten auf dem Feld und nochmal erwähnt habt, dass die Coaches, mit denen ihr gesprochen habt, gesagt haben, bitte gewährt doch Jonas einen gebührenden und ehrenden Abschied. Da hat Jonas nach oben geschaut, weil da war der Experte, der bei mir war Bernd Werschek, ein langjähriger Coach von ihm. Dann haben die beiden sich angeschaut, so aus 20 Meter Entfernung, und du konntest sehen, wie er wirklich so erst hat Jonas Tränen in den Augen gehabt, dann hat Bernd neben mir dabei angefangen zu weinen. Also das war schon ein schöner, ergreifender Moment.
Ich sag
das
doch. Ich
einfach nur noch mal so mitnehmen aus diesem Wochenende.
Timmendorf ist Drama. Wir haben die erste Aufzeichnung gestartet, die wurde leider abgebrochen, da gab es einen Regenbogen. Das Foto werden wir nachreichen. Also das ist Timmendorf, die rosarote Brille.
Das kannst du gar nicht schöner beschließen. Ja, vielen Dank,
Dirk. Ich darf euch verraten, wir bleiben hier.
Ehrlich?
Ja.
Sehr gut.
Geht ihr nicht nach Damp zurück, wie damals?
Ja, 92. 29 Mal Timmendorf, einmal Damp. Nächstes Jahr sind es die 30. Deutschen Meisterschaft.
Das ist doch genial.
Oder?
Ja.
Ja.
Jetzt arbeiten wir alle daran, dass wir wieder mitwirken können.
Ich würde ja gerne mal so Dirty Facts. Welche Kinder wurden in Timmendorf bei den deutschen Meisterschaften gezeugt? Wurde hier... Ja. Ja, okay, jetzt höre ich es. Wir sollen ausmachen. Okay. Aber gibt es doch bestimmt. Ja, hier haben Arman Hager haben hier geheiratet. Nicht Arman Hager, sorry. Wir sollten wirklich aufhören. Jörn Arman. Und Andi Arman, so heißen sie. Die haben hier geheiratet. Die Hochzeitsbilder, wirklich. Ja, die haben hier geheiratet. Weißt du es nicht?
Ja, ich habe ja auch geheiratet. Aber
ist auch geheiratet. Auch Arman Hager auch geheiratet. Arman Hager haben geheiratet.
Komm, in der Arena.
Mach besser aus. Alle schütteln.
Das ist das Kitschigste, was es geben kann. Arman Hager haben hier geheiratet.
So, was hast du denn hier noch so erlebt? Erzähl doch mal.
Alles in der nächsten Folge.
Schalten Sie wieder ein.
Und den neuen Partner von Paul Becker, den präsentieren wir auch in der nächsten Folge.
Genau, ja, genau. Es geht ja weiter.
Ja. So, Nachtisch?
Ja.
Sehr gerne.
Aber die machen wir. Oh, warte mal ganz kurz.
Zur Vorspeise eine Bolo gegessen hat und zur Hauptspeise ein Wiener Schnitzel.
Ja. Die Person, die das gerade eingesprochen hat, wiegt 51 Kilogramm. Kann es nicht nachvollziehen. Ja, ich habe tatsächlich eine Bolo gegessen und einen Schnitzel und ich brauche jetzt noch einen doppelten Espresso und der Abend wird schön. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht.
Also auf jeden Fall.
Das ist ja für uns jetzt auch.
Und ohne Scheiß, ich hatte so schlechte Laune.
Die Gastgeber nochmal erwähnen.
Wir haben so viel gesagt, dass
wir haben so viel über
Schweiger. Schweiger. Du hast
doch erzählt. Wir haben so viel über das Lokal von Moritz Bleibtreu hier erzählt.
Also, besser wird's nicht. Macht aus.
Ja.
Vielen Dank.
War ein schönes Jahr. Bis jetzt. Deutsche Tour, aber wir schauen mal. Ne?
Wir kommen wieder. Ciao.
Tschüss.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.